Wir befinden uns in einem luxuriösen Hotel. Die Auffahrt des Fünf-Sterne-Hauses ist mit Palmen und Lichtern geschmückt. In der Lobby sieht man überall riesige Pflanzen, als wäre man in einem tropischen Garten. Dazu meterhohe, prächtige Säulen, eine riesige Glasfassade und eine pompöse Treppe, die in den ersten Stock führt. Das Personal begrüßt alle Anreisenden mit einer duftenden Blumenkette, gepaart mit einer kleinen Verbeugung und einem freundlichen Savadika. Denn wir sind in Thailand, im Grand Hyatt Hotel in Bangkok. Ganz oben auf dem begrünten Podium des Hotels, nur wenige Schritte vom exklusiven Spa-Bereich und dem riesigen Pool entfernt, liegt Suite 502. Eine der sogenannten Garden Villas mit eigener Terrasse, einer freistehenden Badewanne, Regendusche und 24 Stunden privatem Concierge-Service. Im Juli 2024 sind in dieser Suite 6 Gäste verabredet, die unabhängig voneinander in verschiedenen Zimmern eingecheckt haben. Ein Ehepaar aus der Baubranche, eine Geschäftsfrau, ein bekannter Make-up-Artist, eine Hypothekenmaklerin und ein Investmentbanker. Am Nachmittag kommt der Zimmerservice, um für die Gruppe Essen und Getränke zu bringen. Die Hotelmitarbeiter verabschieden sich mit einem höflichen Kopong Ka und machen die Tür hinter sich zu. Am nächsten Tag wird diese Tür zur Luxussuite verschlossen bleiben. Auch nach vielem Klopfen und Klingeln, weit nach der eigentlichen Abreisezeit. Und wenig später ist klar, aus diesem sonst so friedlichen Fünf-Sterne-Hotel, in dem sich gerade hunderte weitere Touristen befinden, werden an diesem Tag nicht alle Gäste lebend auschecken. Von Studio Bummens. Ein True Story Podcast. Unfassbare Geschichten übers Leben, den Tod und alles dazwischen. Eigentlich zu strange, zu schlimm und manchmal auch zu schön, um wahr zu sein. Mein Name ist Lotti und ich heiße euch herzlich willkommen im Plothouse. Das echte White Lotus. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen im Plothouse. Thylin, a.k.a. Conny from the Block. So schön, dass du da bist.
Hallo, tausend hallo, Dank. Hallo. Es ist mir eine richtig, richtig große Ehre, wirklich. Du bist ja eine, als Berlinerin, ich bin ja gebürtige Berlin-Neuköllnerin, einfach eine Legende für mich, ne? Oh. Dass ich dich jetzt wirklich, Manu, no joke.
Also, dass es jetzt hier so direkt gleich losgeht. Also von Berlinerin zu Berlinerin kann ich dir sagen, du bist auf jeden Fall auch eine Legende. Was soll ich dir sagen? Also, deswegen finde ich es umso toller, dass du heute da bist.
Ay, vielen, vielen Dank.
Ich muss jetzt aber zuallererst mal wissen, wie es dir nach diesem Intro geht. Weil ich gucke ja immer da sehr viel aufs Skript und kann nicht so viel in dein Gesicht gucken. Was war da los? Was waren so deine Gedanken und Gefühle und deine Mimik?
Ich bin kurz ein bisschen ausgerastet, weil entweder ist das jetzt ein richtig krass großer Zufall oder ihr habt einfach sehr aufmerksam recherchiert. Aber ich habe gerade eben zu deiner Kollegin gesagt, ich habe ja natürlich auch einen Plot-Tipp dabei. Mhm. Ne? Und ich habe gesagt, ich habe einen, der ist aber eigentlich kein Insider mehr, ist schon Mainstream. Und habe gesagt, dann meinte sie, hä, was? Dann habe ich gesagt, ja, White Lotus. Und jetzt sagst du einfach Savadika.
Das ist unglaublich. Hier gibt's natürlich keine Zufälle. Also was soll ich dir sagen? Bevor ich dir was zu diesem nicht vorhandenen Zufall sage, sage ich aber noch erstmal was zu dir und vielleicht zu einem weiteren Punkt, der dazu geführt hat, dass ich die heutige Geschichte genau für dich ausgewählt habe. Denn das Interessante ist ja, wenn man deinen Namen hört, dann denken wahrscheinlich wirklich fast alle erstmal an Bürokratie, an Wartemarken, an Anträge. Du bist halt für viele das Gesicht oder eher die Gesichter von Behördensatire geworden und da hast du ja tatsächlich auch in echt Berufserfahrung sammeln können. Aber was, glaube ich, viele vielleicht gar nicht wissen, du bist eigentlich gelernte Hotelfachfrau. Und ich habe dich in einem Interview sagen hören, dass viele deiner Figuren gar nicht im Amt entstanden sind, sondern eigentlich in deiner Zeit im Hotel. Deswegen musst du das erstmal aufklären. Stimmt das?
Ja, total. Also ich liebe dieses Hotelwesen leider, weil es ein sau anstrengender Job ist, muss ich dazu sagen. Aber ich habe es geliebt. Ich habe halt nach dem Abi mit 19 oder mit 20 die Ausbildung angefangen und hatte so viel Kontakt zu so vielen unterschiedlichen Menschen automatisch in diesem Job, dass ich, glaube ich, irgendwann angefangen habe, so die zu beobachten, also nicht ohne creepy wirken zu wollen, ich habe die aus der Ferne beobachtet, aber du lernst so viel über so viele Menschen, du erlebst sie in Momenten, in denen du in anderen Branchen die nicht erleben würdest, sie kommen irgendwie nüchtern zur Rezeption, reisen sturzbetrunken mit 3 Frauen wieder ab. Also so auch Abgründe, wie jemand wohnt. Das ist ja eine sehr krass intime Privatsphäre, in die du in einem Hotelzimmer eindringst. Und ich habe es einfach so geliebt, diesen Job. Also wenn er nicht so schlecht bezahlt gewesen wäre und so anstrengend gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich da geblieben. Aber ich habe auch in einem Berliner Luxushotel als letztes gearbeitet. Und da habe ich es ganz besonders geliebt. Einfach dieses... Krass. Gar nicht reich sein, aber in die reiche Welt eintauchen und dann nach Feierabend wieder arm sein.
Oh, ich bin ganz gespannt, ob es vielleicht ja sogar heute noch die ein oder andere Anekdote aus dieser Hotelzeit von dir gibt. Weil ja, ich habe das, wie gesagt, nicht zufällig ausgewählt und auch, dass dich das Intro an etwas erinnert hat, das war kein Zufall. Wir hören gerne mal zusammen in etwas rein, was uns hoffentlich in eine gewisse Stimmung versetzt und bei dir vielleicht ja auch genau die gleichen Gefühle auslöst wie bei mir. Ich fand es gerade so absurd. Normalerweise reden wir ja wirklich immer erst am Ende über den Plot-Tipp, aber dass du diese Serie als Tipp mitgebracht hast, das ist hier wirklich ein kompletter Full-Circle-Moment. Du musst uns jetzt erstmal hier schon an dieser Stelle unabhängig vom Plot-Tipp erzählen, warum liebst du diese Serie so? Weil ich kann dir schon mal vorab sagen, ich fühle es zu 100.000%. Und als ich nämlich von dir neulich mal ein Reel gesehen habe bei Instagram, da wusste ich, alles klar, genau in die Richtung wird es gehen.
Ich bin obsessed damit, wirklich. Und das sage ich selten über eine Serie. Es ist eine Mischung aus allem. Es ist natürlich erstmal für mich persönlich der Hoteljob, weil ich einfach dieses Personal so krass fühle in allen 3 Staffeln. Dann ist es ist ein Mix aus allem. Es ist die Musik, es sind die Bilder, es sind die Stories, es sind die Menschen, die ankommen und anders wieder abreisen oder gar nicht mehr abreisen. Und es ist ganz viel Message versteckt in dieser Serie. Es ist auch mega gesellschaftskritisch. Voll. Ich liebe es. Ich kann es gar nicht beschreiben. Wirklich, gestern Abend habe ich da gesessen und dachte mir, kannst du eigentlich nicht mitnehmen als Plot-Tipp, weil es ist kein Insider. Aber eigentlich ist es genau das, was du fühlst, weil ich immer noch Freunde in meinem Umfeld habe, die sagen, ich komme gar nicht rein. Ich habe jetzt 2 Folgen, wo ich denke mir, was? Was ist los mit euch?
Ja, das checke ich wirklich auch gar nicht. Und auch alle Leute, die jetzt die 3. Staffel kritisiert haben oder so, ich bin so, was? Warum? Das ist für mich auch, also ich glaube, wenn wir da beide nebeneinander auf der Couch sitzen würden, ich raste da auch komplett aus. Für mich ist das jedes Mal so, das ist ein Glücksgefühl, das zu gucken, ich kann es gar nicht beschreiben, obwohl es ja auch natürlich sehr dark ist, aber ja, deswegen, ich bin gerade jetzt schon sehr, sehr glücklich, aber natürlich die Folge heute und die Geschichte ist jetzt nichts, was uns glücklich machen wird, aber ich bin zumindest glücklich darüber, dass ich thematisch hier, glaube ich, den richtigen Punkt getroffen habe.
Aber richtig.
Wir können uns ja nochmal, ich meine, das ist uns beiden eh klar, aber für die Menschen, die vielleicht White Lotus nicht kennen, diese Serie ist seit Staffel 1 dafür bekannt, dass man sich dort eben in einer sehr luxuriösen Hotelkette befindet und hinter deren glänzender Fassade lauern sehr, sehr üble menschliche Abgründe, die dann meistens in einem sehr tragischen und schockierenden Finale enthüllt werden. Und das passt eben wirklich unglaublich gut auf eine traurige Art und Weise zu dem, worum es heute geht. Deswegen aber vorab auch eine kleine Triggerwarnung. White Lotus ist natürlich eine Serie. Die heutige Geschichte ist leider die harte Realität, die auch sehr verstörend wirken kann. Deswegen passt auf euch auf beim Hören. Explizite Triggerwarnungen, um was es geht, stehen aber auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Tülin, bist du trotz allem bereit, mit mir nach Thailand zu reisen?
Oh Gott, ja. Ich bin so ready for it. Yeah. Ja, ich bin ganz aufgeregt.
Du warst ja da auch schon in echt, ne? Wo warst du überall in Thailand? Das muss ich vorher noch wissen.
Ich war in Bangkok und dann wollte ich eigentlich Inselhopping machen, aber ich bereite mich nie auf Reisen vor. Ich bin da ganz schlecht drin. Mhm. Und habe verpennt, dass chinesisches Neujahr ist und alles ausgebucht ist. Deswegen bin ich einfach, ich glaube, fast 10 Tage auf Koh Chang gewesen.
Krass.
Das ist eine kleine Insel und alles drumherum war einfach ausgebucht und war sehr geil. Trotz alledem, also es war ein entspannter Urlaub. Es war auch mal gut, glaube ich, nicht so viel unterwegs zu sein, weil ich ja ständig irgendwie on Tour bin und immer auf Trab und so. War geil, aber auch da habe ich ganz viel beobachtet. Ich habe sogar eine Figur erschaffen in Thailand.
Ja, Raimuk ist dort ins Leben gerufen worden,
die
oder?
Die Frauen in Thailand haben auch einfach viel Stressgewebe, hier als die in Deutschland, sage ich dir, wie es ist.
Ja. Ich habe es auf jeden Fall gesehen und dachte mir, krass, dass eben dieser Ort dich dann anscheinend ja auch so schnell so doll inspiriert hat, dass da so eine interessante Figur entstanden
ist. Was ich sagen? Sie laufen halt wirklich darum, Mann.
Jetzt muss ich aber auch nochmal nachfragen, wo genau hast du denn dich in Bangkok aufgehalten?
Oh Gott, in Bangkok war ich, tja, gute Frage, wie heißt denn das Viertel? Ich war in der Nähe von diesem berühmten Nachtmarkt. Mhm. Ich habe keine Ahnung, wie das müsste ich in meine Booking-App gucken.
Okay, aber du weißt nicht zufällig noch den Namen des Hotels.
Es war kein High-End-Luxury-Hotel, sondern ich glaube 4 Sterne irgendwas. Es war nichts, was ich mir gemerkt hätte.
Okay, sonst hättest du ja wahrscheinlich im Intro auch schon geschrien, wenn du festgestellt hättest, dass das gleiche Hotel ist. Aber wir können ja mal gucken, vielleicht gibt's ja hier heute auch noch Überschneidungen. Also, wenn du jetzt auch noch ready bist, um einzuchecken, um mal weiter in der Hotelsprache zu bleiben, dann kannst du dir das erste Bild für heute angucken.
Okay, erstmal schön, wie war Ihre Anreise? Schön, dass Sie da sind. Um's mal. Oh ja. Yeah. Darf man Hotel- und Markennamen in diesem Podcast aussprechen?
Unbedingt. Das ist jetzt in dem Kontext absolut erlaubt. Ich sag nur vorab nochmal, alle Bilder zur heutigen Folge findet ihr natürlich bei Instagram unter Plothaus Podcast oder auf unserer Website plothauspodcast.de. Und jetzt darfst du gerne alles beschreiben, was du da siehst, inklusive Markennamen.
Wir sehen die Hotelauffahrt des Grand Hyatt. Gibt's auch in Berlin einen Hyatt. Wir sehen Palmen links und rechts von dieser Hotelauffahrt, weiße Säulen, die so zum Eingang führen. Das ist für mich ein ganz klassischer Hoteleingang eines, einem besseren Hotels, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. In der Regel steht vorne auch meistens irgendwie ein Bellboy oder so oder ein Page, Pagin eher selten. Und ja, also man sieht jetzt nicht direkt, dass es Bangkok ist. Es könnte auch Antalya sein. Aber genau, ich glaube, das ist alles, was ich auf diesem Foto sehe. Klassische Luxushotel-Einfahrt.
Mhm. Dieses Hotel ist tatsächlich eines der bekanntesten Luxushotels in Bangkok. Es liegt mitten im Zentrum der Millionenstadt an der Ratchaprasong-Kreuzung, direkt neben einem sehr berühmten Schrein, dem Erawan-Schrein. Hunderte Menschen oder tausende Menschen strömen da jeden Tag hin, um da Räucherstäbchen anzuzünden und sich Glück zu wünschen. Und dann ist mir bewusst geworden, dass sogar ich dort auch schon mal stand. Also wirklich nur wenige Meter von dem Bild, was du dir gerade angeguckt hast, stand ich schon mal an diesem Schrein.
Okay, krass.
Dass ich da schon mal war, das ist jetzt der eine Zufall, aber es gibt noch einen weiteren absurden Zufall, um hier weiter Kreise zu schließen. Ich habe ja im Intro gesagt, dass sich unsere heutige Geschichte im Sommer 2024 abspielt. Und genau in dieser Zeit laufen gerade noch die Dreharbeiten zur dritten White Lotus Staffel. Unter anderem auf Koh Samui, aber eben auch in Bangkok und zwar im Mandarin Oriental Hotel. Und das ist mit dem Auto nur so knapp 10 Minuten entfernt vom Grand Hyatt in Bangkok. Also, wie du merkst, der White Lotus Spirit ist wirklich da, aber wie ich auch schon meinte, leider nicht auf die gute Art.
Creepy.
Mhm. Damit du dir dieses Hotel, in dem wir uns nun befinden, auch nochmal von innen ein bisschen besser vorstellen kannst, darfst du direkt noch ein weiteres Bild umdrehen.
Okay. Ich liebe Hotels, Lotti. Ich liebe Hotels. Also ich sehe hier eine Hotellobby. Mhm. Auch mit weißen, schon ein bisschen so antik wirkenden Säulen. Man sieht einige Tische. Wahrscheinlich sieht nach Frühstücksbuffet aus, weil sich da auch gerade irgendwie Gäste was holen und zu ihren Tischen zurücklaufen. Es ist eine relativ große Halle mit viel Grün auch. Also viele so Bäume, würde ich sagen, die so aufgestellt sind. Und man sieht eine Treppe, auch weiß mit so ganz kleinen Säulen. Ich weiß gar nicht, wie man die genau nennt, aber so ein bisschen antikerer Look. Mhm. Und viele Bögen. Also es ist eine sehr hohe, große Hotellobby mit einem, ich würde sagen, Frühstücksbereich hier.
Und jetzt so im Vergleich zu den Hotels, in denen du eben deine Ausbildung gemacht hast, wäre das ein Ort, an dem du Bock gehabt hättest zu arbeiten? Weil ich finde diese Halle schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
Ja, safe. Safe. Also es ist auch ein bisschen crazy zu sagen, dass ich ja gerne gearbeitet hätte. Ich hätte natürlich auch gerne darin gewohnt. Aber es ist auch ein Vibe, Hotelpersonal zu sein in so einem Luxusschuppen. Mhm. Es ist wie eine Sozialstudie, wirklich. Gäste und was alles in Hotels passiert, ist wirklich crazy. Und ja, kann ich mir vorstellen.
Musstest du da im Laufe oder durftest du im Laufe deiner Ausbildung eigentlich auch an allen verschiedenen Stationen arbeiten, also von Rezeption über Zimmerservice, oder hast du da wirklich alles einmal durchgemacht?
Ja, also die Ausbildung habe ich im Estrel gemacht in Neukölln. Mhm. Schön. Aber es ist Deutschlands größtes Hotel.
Ja, und bin, also finde ich auch wieder sehr passend irgendwie. Das ist sehr authentisch.
Auch. Total, oder? Natürlich habe ich in Neukölln gelernt. Ja, klar. Auch. Und also du durchläufst halt als Hotelfachfrau verschiedene Bereiche, Rezeption, ich war in der Küche, ich war im Frühstücksbuffet, ich war in der Reservierung, ich war im Restaurant eingesetzt und aber überwiegend wirklich Rezeption so. Das war so eher das, wo man so Hotelfachfrauen und Männer angehend eingesetzt hat. Dann gibt es halt noch Restaurantfachfrauen, die sind dann eher in der Gastro, so in dem Bereich. Ich habe auch Zimmerservice gemacht, Roomservice, was ich da alles gesehen und erlebt habe, Lotti. Wow. Ich sag dir, das solltest du auf jeden Fall noch ein paar True Crime Folgen, solltest du zum Hotel machen, glaube ich.
Okay, jetzt musst du aber, kannst du eine Sache mal andeuten? Also so, weil ich stelle mir jetzt wirklich direkt ganz schlimme Sachen vor. Aber was sieht man da, wenn man im Roomservice arbeitet?
Also es gibt natürlich so lustige, schrägstrich auch irgendwie ein bisschen dirty Stories so. Die Venus zum Beispiel, ist ja diese große Berliner Erotikmesse. Oh, ja? Die hatten ihre After-Messe, After-Show-Party immer im Estrel. Und das weiß ich noch, da habe ich im Hotel, nicht im Roomservice, sondern als Zimmermädchen quasi im Housekeeping mitgearbeitet. Nur so ein paar Tage, weil ich da so schnuppern musste. Mhm. Und die hatten irgendwie die gesamte Präsidenten-Suite gemietet. Und ich musste irgendwas hochbringen. Und das war natürlich schon funny überhaupt, ne, dass man die Veranstalter und so oben. Und dann habe ich diese halbnackte Mädels die Tür aufgemacht. Wie man sich das einfach vorstellt. Also wie du davon ausgehst, wie die so Party machen. Und dann war da eine Bettenlandschaft aufgebaut. Und ich war halt irgendwie 19 und so kleines türkisches Mädchen aus Neukölln. Ich war so, oh mein Gott, das habe ich ja gerade gesehen. Oh mein Gott. Und zu der Veranstaltung gab es richtig funny Sachen. Aber was auch noch ein bisschen gruselig ist, zum Beispiel an Weihnachten, also Heiligabend und auch die zwei Tage danach, durften wir im Hotel niemals ab einer bestimmten Etage vermieten, weil halt die Suizidgefahr einfach so hoch ist, gerade über die Feiertage, dass du, ich weiß gar nicht mehr, ab einer bestimmten Etage, also ab einer gewissen Höhe durften wir nicht mehr vermieten. Und es war sowieso immer, also Fenster sind ja eh abgeschlossen, aber es gibt halt einige Etagen, wo die Fenster zu öffnen sind und die durften wir nicht vermieten.
Krass.
Und sowieso alleinreisend über Weihnachten. Und es gibt auch tatsächlich im Hotelwesen intern ein Begriff dafür, ist leider ein bisschen makaber, aber nennt sich kalte Abreise, wenn Menschen im Hotel versterben.
Das habe ich auch im Laufe der Recherchen hier zu diesem Thema, weil ich mal gucken wollte, wie oft sowas eigentlich passiert. Und auch da, mir war das gar nicht bewusst, aber es gibt richtig Studien, die besagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen in einem Hotel Suizid begehen, irgendwie 19% höher ist als zu Hause und so. Und das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, aber es ergibt natürlich irgendwie Sinn. Aber gleichzeitig ist es auch wirklich ganz schön schrecklich. Und dass es aber sogar dann auch so Begriffe dafür gibt, das war mir auch nicht bewusst.
Ja, leider. Ja, du hast ja auch eine Fürsorgepflicht. Also du beherbergst diesen Menschen ja dann und der wohnt dann da. Also es ist immer, also wenn man im Hotel arbeitet, hat man irgendwie ja auch so eine, weiß nicht, andere Verantwortung. Und wenn da irgendwie ein alter, einsamer Mann an Heiligabend random eincheckt, also einchecken will und ein Zimmer will, dann ist ja, also müssen halt schon so ein bisschen die Alarmglocken läuten bei einem, ne? Und das haben wir echt drauf geachtet, so gerade an Heiligabend.
Also alleine das finde ich irgendwie fast ein bisschen beruhigend, weil ich hätte nicht gedacht, dass man in so einem großen Hotel dann überhaupt Zeit und Gedanken und Kapazitäten hat, sowas mit einzuberechnen. Und das finde ich dann fast wieder schön und irgendwie auch ja berührend, dass das so, natürlich auch wahrscheinlich zum Selbstschutz, weil ich mir vorstellen kann, wie traumatisch das auch ist, sowas dann miterleben zu müssen.
Voll. Ja. Voll, natürlich.
Was ich zum Glück aber auch weißt, dass du nicht nur düstere und unheimliche Sachen dort erlebt hast, sondern du warst ja auch zuständig für Events und Hochzeiten. Und ich kann dir sagen, auch im Grand Hyatt in Bangkok kann man tatsächlich heiraten, und zwar wirklich riesengroß. Ich habe mir das mal angeguckt, da gibt's einen Ballsaal für bis zu 1500 Menschen inklusive unglaublicher Dekoration, die da so von den meterhohen Decken hängt. Aber auch das ist noch nicht alles, was dieses Hotel zu bieten hat. Es gibt einen riesigen Pool auf dem Dach, umgeben von tropischen Pflanzen. Zudem hat man die Auswahl zwischen 9 verschiedenen Restaurants, von authentischer Thai-Küche bis zu italienischen Klassikern auf Sternenniveau. Ist alles dabei, und es gibt natürlich auch gefühlt auf jeder Etage noch eine Bar. Und wenn man sich so die Bewertungen durchliest für die Gastronomie, die Zimmer, den Service, das Spa, dann bekommt man wirklich richtig Bock, da auch mal eine Nacht zu verbringen. Also wirklich fast auf allen Portalen heißt es, dass das Grand Hyatt absolut hervorragend ist. Zumindest bis zum Juli 2024. Aber dazu kommen wir gleich. Das Hotel hat übrigens 380 Zimmer und mehrere Suiten, darunter die schon erwähnten Garden Villas auf dieser begrünten Dach-Garten-Plateau-Situation. Wir können uns diesen Bereich des Hotels, der für uns auch gleich noch sehr interessant werden wird, auf einem Bild angucken.
Oh, schön. Also jetzt sieht man auf jeden Fall, dass man eventuell in Bangkok sein könnte, weil man hier so ein großes Hochhaus sieht im Hintergrund. Es sind 1, 2, 3, 4 Türen. Vielleicht aber auch 5, die so die Zugänge wahrscheinlich sind in diese kleinen Bungalows. Der Garten davor, vor diesen Türen, ist so ein bisschen schon auf Zen-Garten so ein bisschen gemacht. Also Steine und dann irgendwie so ein Bonsai in der Mitte. Wahrscheinlich ist es ein Bonsai, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein großer, asiatisch aussehender Baum. Und das sind die Suiten, ja? Die hier auf. Das ist ja auch krass, dass sie auf einer Dachterrasse nochmal Suiten haben.
Ja. Deswegen sind die irgendwie auch sehr interessant, finde ich, weil es ist ja, wie gesagt, so ein extra Plateau. Mhm. Dazu kann man sagen, auch das ist ja auch schon was Besonderes, in einem Hotel einen separaten Eingang zu haben. Es ist wirklich so ein bisschen aufgebaut wie so eine eigene kleine Villa. Super stilvoll eingerichteter Wohnraum mit Sofa, Essbereich und Schreibtisch. Dazu gibt's noch ein Schlafzimmer natürlich mit einem King-Size-Bett. Dazu ein großzügiges Badezimmer mit Marmorflächen, einer freistehenden Badewanne, Regendusche, wie schon erwähnt. Und es gibt einen begehbaren Kleiderschrank, ein zusätzliches Gäste-WC. Das gehört auch alles noch zur Ausstattung. Und warum das besonders beliebt ist, ist, wie du, glaube ich, auch gerade schon so daran gesehen hast, dieser Bereich ist durch diese erhöhte Lage wirklich komplett abgeschirmt von der Straße und von diesem ganzen Wahnsinn, den man da in Bangkok ja jeden Tag miterlebt. Also du hast wirklich nur Blick eigentlich auf diesen Innenhof, auf die tollen Bäume, die da stehen, und auf den Poolbereich noch maximal. Und es ist wirklich alles so gestaltet, dass man total abgeschirmt ist und nichts mitbekommt. Aber eben nicht nur von der Stadt, sondern auch von der Lobby und dem Treiben der Mitarbeitenden und anderen Hotelgästen, was natürlich total von Vorteil sein kann, wenn man seine Privatsphäre haben möchte. Aber wenn jemand genau diese Lage und Abgeschiedenheit ausnutzen möchte, dann kann das natürlich auch zum Nachteil werden. Aber auch dazu kommen wir gleich noch. Der Preis für eine Übernachtung in Suite 502 liegt übrigens je nach Buchungszeitraum und Servicewünschen so zwischen 25.000 und 40.000 Baht pro Nacht. Also Baht, keine Sorge. Nein. Nee, es ist eigentlich, finde ich, sogar im Vergleich zu anderen Luxushotels gar nicht so viel, weil es sind umgerechnet so zwischen 650 bis 1050 Euro pro Nacht. Es geht in diesem Preissegment.
Das geht ja voll für so eine große Suite. Aber Bangkok generell Übernachtung ist ja nicht so teuer, ne? Also Thailand an sich.
Was man wirklich sagen kann, diese Suiten gehören zu den luxuriösesten und exklusivsten Unterkünften des Hauses. Dort buchen sich deswegen natürlich auch immer wieder gerne prominente oder einflussreiche Geschäftsleute aus aller Welt ein. Und wir widmen uns jetzt den 6 Menschen, die sich vor fast genau einem Jahr im Juli 2024 in dieser Suite treffen. Damit es ein bisschen leichter für uns alle ist, die 6 Namen zuzuordnen und sich die vielleicht auch zu merken, habe ich ein Bild mitgebracht, natürlich für dich, aber auch für alle anderen. Auf dem sind alle Personen zu sehen. Vorab nur ein kleiner Hinweis, nicht wundern, die Fotos sehen jetzt so ein bisschen aus wie so Fahndungsbilder, aber dem ist nicht so. weil das sind halt hauptsächlich diese Fotos, die man teilweise am Flughafen zur Identifizierung macht. Teilweise sind es auch Passbilder. Deswegen sehen die alle so ein bisschen Mugshot-mäßig aus, aber das sind sie nicht. Du darfst das nächste Bild umdrehen. Und ich erzähle dir gleich mal ein bisschen was zu all diesen Personen.
Okay.
Ich fange einfach mal oben links an mit Shireen Chong. Sie ist 56 Jahre alt, US-Amerikanerin aus Oakland. Ihre Wurzeln liegen aber in Vietnam. Und von dort ist sie auch am 5. Juli 2024 nach Bangkok geflogen. Sie war schon mindestens 5-mal in Thailand, vor allem beruflich. Sie investiert ihr Geld nämlich in internationale Projekte. Deswegen kann sie sich auch so Sachen wie diese Garden Villa leisten, ohne Probleme, würde ich sagen. Zimmer 502 ist nämlich auch auf ihren Namen gebucht. Ich entschuldige mich jetzt übrigens auch im Vorfeld für meine Aussprache bei allen weiteren Namen. Ich gebe mir wirklich alle Mühe. Ich habe mir das ganz, ganz oft angehört, wie man das richtig ausspricht. Aber ich ziehe in Betracht, dass es teilweise wirklich auch wieder maximal kartoffelig klingt. Also bitte verzeiht mir das. Und wundert euch nicht, auch du jetzt nicht, wenn du teilweise siehst, dass da Namen in einer anderen Reihenfolge genannt werden. Das hat nämlich so ein bisschen mit den verschiedenen Quellen zu tun. Selbst auf dem Foto stehen die Namen teilweise anders, als ich sie jetzt sage. Denn bei vietnamesischen Namen steht der Familienname traditionell am Anfang und viele westliche Medien übertragen es dann aber in ihre Reihenfolge. Deswegen gibt es da immer so ein bisschen hin und her. Aber wir machen weiter mit dem Bild. Rechts daneben zu sehen ist Dang Wan Hung. Der ist 55 Jahre alt, ebenfalls US-Amerikaner mit vietnamesischen Wurzeln. Er landet am 7. Juli 2024 in Thailand und ist eingereist aus Taipeh. Auch er checkt im Grand Hyatt in Bangkok ein, aber nicht in einer der Luxussuiten, sondern im 7. Stock des Hauptgebäudes. Genau wie die Frau oben rechts neben ihm auf dem Bild, auch die checkt ein und übernachtet im 7. Stock. Das ist Nien Thi Phung Lan. Sie ist 47 Jahre alt, vietnamesische Staatsbürgerin und arbeitet als Kreditmaklerin. Am 12. Juli kommt auch sie in Bangkok an. Die vierte Person unten links, die du da siehst, das ist Chan Ding Fu, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Fu Zaza. Er ist 37 Jahre alt und er arbeitet jetzt schon seit fast 2 Jahrzehnten als Make-up-Artist. Er zählt vor allem Fernsehstars und Schönheitsköniginnen zu seinen Kundinnen. Auch er landet am 12. Juli in Bangkok. Und dann hätten wir noch das Ehepaar, beide unten mittig und rechts. Das ist Nien Thi Phung und ihr Mann Pham Hong Thang. Sie ist 46 Jahre alt, er 49. Beide kommen aus Vietnam. Gemeinsam leiten sie Hong Thang Construction Private Enterprise, ein Bauunternehmen, das zum Beispiel Wohnhäuser errichtet, aber auch Straßen oder Brücken baut. Sie landet schon am 4. Juli in Bangkok allein. 8 Tage später, am 12. Juli, trifft auch ihr Mann ein. Auch die beiden wohnen im 7. Stock des Haupthauses. So, Thülin, jetzt nachdem wir diese 6 Menschen ein bisschen besser kennengelernt haben, wie ist so dein Gefühl oder deine Ahnung in Bezug auf das, was du im Intro gehört hast?
Also sie kennen sich ja, also außer das Ehepaar, die kennen sich ja alle untereinander nicht, ne?
Doch, die kennen sich alle. Also die sind quasi schon eine Art Reisegruppe, wenn auch nicht zusammen angereist.
Ich weiß nicht warum, ich habe keine Ahnung warum, aber irgendwie fällt mir dieser Make-up-Artist krass ins Auge und ich I don't know why. Entweder ist er Opfer oder Täter. Es ist, also ich weiß es nicht. Vielleicht, weil er diesen außergewöhnlichen Job hat im Vergleich zu den anderen, die eher so Business machen. Ich keine Ahnung, er sieht auch auf dem Foto mega jung aus. Also 37, ich bin ja auch 37, so sehe ich nicht aus.
Ich auch übrigens.
Bestes Alter. Und irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass er irgendeine tragende Rolle in dieser ganzen Konstellation hat. Vielleicht irre ich mich aber auch komplett. Das kann auch
sein. Das ist ja erstmal nur ein Gefühl und ich kann schon verstehen, dass du so empfindest, dass er so ein bisschen da raussticht, weil das tut er ja de facto von seinem Alter, von seinem Job, von seinem, vielleicht auch ein bisschen von seinem Aussehen. Deswegen, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Wir werden mal sehen, ob du damit recht behalten wirst, dass er noch eine tragende Rolle spielen wird. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal minutiös durch, was an diesem 15. Juli 2024, einem Montag, passiert. Um 11.42 Uhr geht beim Zimmerservice eine Vorabbestellung ein für 6 Personen. Suppen, Partei, Salat, dazu Wasser und 2 Kannen englischer Tee. Aufgegeben wird diese Bestellung von Dang Wang Hung. Aber nicht für sein Zimmer, sondern eben für diese Garden Villa mit der Nummer 502. Dort ist nämlich genug Platz, dass sich die Gruppe später treffen kann, wie auch schon am Vortag. Also es ist nicht das erste Mal, dass sie da zusammen abhängen, sondern die haben sich am Tag davor auch schon dort getroffen. Es gibt mehrere CCTV-Aufnahmen von diesem Bereich vor der Villa und eine zeigt, wie 2 Mitarbeiter des Hauses um 13.52 Uhr die Speisen und Getränke bringen. Erst um 14.17 Uhr trifft die Gruppe dann vollständig ein. Davon können wir uns auch noch ein Foto angucken, der Überwachungskamera. Man sieht da jetzt nicht alle, aber zumindest 4 der 6 Personen, die sich dann in der Suite befinden. Also du darfst das nächste Bild umdrehen.
Okay, also man sieht halt diese Plattform mit den Eingängen zu den Gardenvillas. Und 4 Menschen laufen in Richtung Eingang. Ich glaube, ganz vorne ist der Make-up-Artist.
Genau. Mhm.
Und 2 Damen hinterher. Mhm. Hier ist nicht ganz klar, ob das Shireen und Tifong Nguyen ist oder die andere. Das ist nicht klar, aber sie sehen aus, also sie unterhalten sich beide. Mhm. Und eine trägt so ein grünes, langes Kleid, die andere so einen weißen, weiß nicht, Leinenanzug oder so, so sommerlich. Und hinten läuft ein paar Meter weiter entfernt ein Herr Richtung Eingang. Ich würde fast sagen, das ist Pham Tan Hong, der ganz unten rechts auf dem Foto, aufgrund der Statur, aber ist auch nicht klar. So, also die Mädels sind auf jeden Fall irgendwie befreundet und die laufen Richtung, ich denke mal, das ist die Suite 502, hast du gesagt, ne?
Genau.
Das ist die wahrscheinlich.
Machen diese Bilder irgendwas mit dir? Also lösen die irgendwas bei dir aus? Weil so Überwachungskamerabilder haben ja immer so einen gewissen, ja, Beigeschmack auch, wenn man ja weiß, dass es da auch schon um etwas geht, warum man sich das anguckt.
Ja, ich find's mega gruselig, weil ich ja weiß, in was für einem Podcast ich hier sitze und auf jeden Fall irgendetwas Schlimmes passiert ist in dieser Suite, weil du meintest ja, dass die Tür sich am nächsten Tag irgendwie nicht mehr geöffnet hat und so. Und dann irgendwie so die, ich weiß es ja nicht, ob sie alle tot sind oder ob überhaupt jemand tot ist, ich habe keine Ahnung. Das, vor allem, weil die so unbeobachtet sind, finde ich es gruselig, ne? Weil die Kamera kriegst du ja meistens nicht mit, dass die dich aufnimmt.
Ich kann dir auch sagen, wenn man die dazugehörigen Bewegtbilder sich anguckt, dann ist es auch nochmal sehr, ja, sehr unheimlich, denn man sieht, wie entspannt, würde ich jetzt mal sagen, diese 4 Personen da auch in Richtung der Tür fast schon schlendern. Und mit dem Wissen, was danach passiert, ist es eben dann doch sehr, sehr gruselig, sich das so anzugucken.
Ja, glaube ich.
Diese 6 Menschen befinden sich jetzt also in der Suite hinter verschlossenen Türen. Und in den nächsten Stunden wird nichts mehr bestellt. Niemand verlässt den Raum. Man hört nichts von ihnen. Auch keine Schreie oder Hilferufe. Aber trotzdem wird in dieser Zeit etwas Schreckliches vor sich gehen. Etwas, das Hilferufe mehr als notwendig gemacht hätte. Werbung. Auch wenn das hier im Podcast vielleicht nicht unbedingt so wirkt, aber ich bin leider ein nicht sonderlich gut organisierter und gut strukturierter Mensch. Vor allen Dingen, wenn es um so bürokratische Sachen geht oder um so Sachen wie Zahlen oder Zahlungen. Ich bin da oft komplett überfordert mit, weiß immer gar nicht, habe ich schon irgendwas bezahlt, muss ich noch was bezahlen, wie viel muss ich denn eigentlich bezahlen? Und das überfordert mich maximal und deswegen bin ich sehr froh über unseren heutigen Werbepartner Klarna. Klarna hilft mir nämlich tatsächlich schon seit geraumer Zeit dabei, den Überblick nicht zu verlieren. Das Tolle ist, dass man mit der Klarna-App alle Online-Rechnungen auf einen Blick sehen kann und man kann auch immer direkt entscheiden, möchte man sofort zahlen oder erst in 30 Tagen. Und wenn man dann ready ist, dann kann man sich hinsetzen, macht die App auf und hakt dann einfach in einem Rutsch alles ab. Und dann ist auf einen Punkt quasi die komplette Liste wieder erledigt. Das heißt, solche Sachen verschwinden nicht in irgendwelchen vergessenen Mails oder das sind auch nicht irgendwelche verlorenen Rechnungen, die rumfliegen oder im Spam-Ordner landen, sondern man hat Klarheit und Kontrolle, die für Menschen wie mich ziemlich wichtig ist, um meine Finanzen in Ordnung zu halten. Man kann sich das also wie so ein kleines Finanznavi vorstellen, alles an einem Ort, Zahlungen, Fälligkeiten, Bestellungen, übersichtlich, strukturiert und planbar. Und man kann sich sogar Budgets setzen, auch sehr gut, wenn man da vielleicht nicht so einen Überblick hat. Man kann Erinnerungen aktivieren oder man kann Kundenkarten digital speichern. Also selbst für Leute, die vielleicht an sich ganz gut organisiert sind, aber bei denen es gerade mal ein bisschen turbulenter läuft, dann ist das wirklich ein perfektes Tool, um den Überblick zu behalten. Also, wenn ihr das nächste Mal online bestellt, dann wählt Klarna am Checkout und guckt euch auch unbedingt mal die App an, weil da geht's auf jeden Fall alles noch einfacher. Wenn ihr noch mehr Infos dazu haben wollt, dann findet ihr die natürlich in den Shownotes. Werbung Ende. Am Morgen des nächsten Tages, dem 16. Juli 2024, läuft im Grand Hyatt Hotel eigentlich alles wie gewohnt. Du kennst das ja, ne? Die Gänge sind gefüllt mit so einem leisen Klappern von Servierwagen. Die Gäste sind auf dem Weg zum Frühstücksbuffet. Der Duft von Kaffee liegt in der Luft. Das Personal macht seine Runden, Räume werden geputzt. Die ersten Gäste verlassen ihre Zimmer. Als der Reinigungsservice gegen 9 Uhr vor der Tür der Suite 502 steht und klopft, meldet sich niemand. Das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Auch das wirst du ja kennen. Ne? Es ist noch früh und niemand denkt sich so wirklich was dabei. Vielleicht schlafen die Gäste halt noch oder haben vergessen, das Bitte-nicht-stören-Schild an die Tür zu hängen. Es ist ja auch noch ein bisschen Zeit bis zum Checkout. Im Laufe des Vormittags klopfen weitere Mitarbeiter vom Housekeeping mehrmals an dieser Tür, aber es bleibt still. Kein Geräusch, keine Antwort. Als dann wirklich die Checkout-Zeit näher rückt, nämlich 12 Uhr, und man immer noch nichts aus dem Zimmer 502 gehört hat, fängt man dann an der Rezeption schon langsam an, sich zu wundern. Bevor ich jetzt weitererzähle, wie hättest du oder habt ihr damals in so einer Situation reagiert oder hast du sowas auch schon mal erlebt, dass man gemerkt hat, okay, jemand kommt einfach nicht, aber eigentlich müsste die Person raus aus dem Zimmer, was macht man dann?
Also ich habe auch gerade ein bisschen erschrocken geguckt, weil eigentlich ist es, also in Deutschland ist es zumindest so, dass wenn du kein Do Not Disturb-Schild dran hast, dieses Bitte nicht stören rote Ding, wenn da irgendwie Reinigungskräfte ins Zimmer gehen, dann gehen sie auch irgendwann rein, wenn niemand aufmacht. Weil normalerweise, wenn keiner öffnet, ist das Zimmer ja offensichtlich leer und dann geht man rein. Deswegen wundert mich das gerade, dass das Personal nicht aufs Zimmer geht.
Ich kann dir sagen, was der Grund dafür ist. Die Tür ist von innen abgeschlossen.
Da hätte ich anders reagiert, glaube ich. Also du hast natürlich, klar, musst irgendwie dich zurückhalten ins Personal und dann haben die bis 12 Zeit. Aber wenn das bei uns der Fall gewesen ist, weil ja auch irgendwas passiert sein kann, es kann ja auch einfach ein gesundheitlicher Zwischenfall sein oder so mit dem Menschen oder irgendwas, habe ich auch schon machen lassen. Dann habe ich Sicherheitspersonal geholt und die Tür öffnen lassen mit einer Universalkarte, die halt alle Türen öffnet. Und meistens hat der Mensch einfach noch irgendwie verkatert im Bett gelegen. Das war jetzt mega unspektakulär, aber okay. Mhm. Ist natürlich was anderes. Wenn die Tür abgeschlossen ist, ist klar, dass sie nicht fuchsig werden.
Ja, genau das hätte ich dir jetzt quasi im nächsten Schritt nämlich noch gesagt, dass mehrere Personen schon versucht haben, diese Tür zu öffnen, aber sie ist eben von innen verriegelt. Die Mitarbeitenden tauschen sich jetzt schon auch langsam so ein bisschen darüber aus, ob irgendjemand was mitbekommen hat von diesen 6 Personen, die sich da gestern noch zum Essen getroffen haben, aber niemand hat irgendwas Auffälliges gesehen oder gehört. Am Nachmittag versammeln sich jetzt mehrere Hotelangestellte vor der Suite und versuchen erneut Kontakt aufzunehmen. Aber es gibt immer noch keine Reaktion. Es dauert dann nochmal bis ca. 17 Uhr, als endlich ein Mitarbeiter mit so einer Art Generalschlüssel oder Karte, von der du auch gerade gesprochen hast, ankommt, um die Tür zur Gardenvilla 502 zu öffnen.
Wow, das ist mega lang.
Ja. Das habe ich mir auch gedacht, es ist wirklich spät und ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen an dieser Zurückhaltung lag, weißt du, dass man gesagt hat, ach, das ist hier unsere teuerste Suite und wir wollen die nicht stören und Ich weiß es nicht. Also,
aber da haben sie, warte mal, da kommt gleich die deutsche Beamtin in mir durch. Da haben die aber nicht so ganz richtig gehandelt. Also als Personal, du hast ja auch eine Fürsorgepflicht. Also mal abgesehen davon, dass sie halt mehr zahlen müssen, wenn sie länger im Zimmer bleiben. Du musst ja auch irgendwann mal checken, ob die Menschen einfach, ob es denen gut geht. Wenn eine Tür von innen verriegelt ist und die Checkout-Zeit über 5 Stunden, in Deutschland wäre das nicht passiert, sag ich dir.
Also ich kann dir jetzt, wie gesagt, nicht genau sagen, ob es vielleicht auch daran lag, vielleicht hat man nicht sofort diese Generalkarte zur Hand gehabt, vielleicht hat man irgendeine Toleranzgrenze noch gehabt, dass man gesagt hat, ja, wie gesagt, wir wollen jetzt hier irgendwie unsere gut zahlende Gästin nicht in irgendeiner Form stören, aber ich sehe das auch so wie du, es ist schon sehr, 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 sehr spät.
Total.
Und ich kann dir sagen, jetzt eben um kurz nach 17 Uhr, als der erste Hotelangestellte kaum einen Schritt reingewagt hat, bleibt er auch schon abrupt stehen. Denn direkt am Eingang, nur wenige Zentimeter von der Türschwelle entfernt, liegt eine Frau. Der Körper ist leicht zur Seite geneigt, ihre Hand ist ausgestreckt, als hätte sie gerade noch versucht, die Klinke zu erreichen. Es ist die Ehefrau aus der Baubranche, Nien Tifong.
Krass.
Man sieht zwar nirgendwo Blut, also keine sichtbaren Verletzungen. Man hat jetzt nicht das Gefühl, da hat irgendein Kampf stattgefunden oder so, aber es besteht trotzdem kaum Zweifel, dass sie nicht mehr am Leben ist. Und sie ist nicht die Einzige. Direkt neben ihr, ebenfalls so nah bei der Tür, dass man meinen könnte, er wollte fliehen, liegt der Make-up-Artist Chan Ling Fu.
Krass, ich hab's gewusst.
Daneben der Banker Dang Wan Hung. Also 3 leblose Gäste im Eingangsbereich der Suite mitten in einem 5-Sterne-Hotel. Du kannst dir vorstellen, die Mitarbeitenden, die diesen Anblick sehen müssen, die stehen sofort unter Schock und die schaffen es gerade noch so, den Sicherheitschef zu informieren. Die wissen wirklich gar nicht, was sie machen sollen und was los ist. Und es stellt sich natürlich sofort die Frage, was ist hier passiert und wo sind die restlichen 3 Personen, die gestern noch in der Villa waren? Als Angestellte aus dem Security-Team eintreffen, begeben sie sich langsam in den Hauptbereich der Suite und dort entdecken sie neben dem Esstisch eine weitere leblose Person auf dem Boden. Es ist die Geschäftsfrau Shireen Chong. Die Hotelangestellten sind fassungslos. 4 Tote, niemand kann glauben, was sie da sehen. Aber auch bei Shireen Chong wieder keine Spuren von Gewalt, aber auch bei ihr kein Puls, keine Atmung, kein Lebenszeichen. Und es fehlen immer noch 2 Personen aus der Gruppe. Die Mitarbeiter gehen jetzt weiter durch zum Schlafzimmer und dort werden ihre Befürchtungen traurige Gewissheit. Auch die letzten beiden, die Hypothekenmaklerin und der Ehemann und Bauunternehmer, reglos auf dem Boden. Als kurze Zeit später Polizei und Rettungswagen eintreffen, ist endgültig klar, alle 6 Menschen in der Suite 502 sind tot und das seit wahrscheinlich über 24 Stunden.
What?
Wie geht's dir jetzt, wenn du von diesem Horrorszenario hörst, auch gerade als Mensch, der selbst in einem oder mehreren Hotels gearbeitet hat?
Oh, grauenhaft die Vorstellung. Größte Angst gewesen, dass mal irgendwann sowas passiert. Gott sei Dank noch nie erlebt. Mhm. Aber das, also ich weiß gar nicht, wie Menschen traumatisiert sein müssen, wenn du 6 Leichen in einem Hotelzimmer findest. Aber ich habe mir gerade nochmal das andere Bild angeguckt, wie die halt zur Villa laufen, zum Eingang. Und es sieht halt noch alles so ganz okay aus. Ja. Ich hatte gedacht, dass mindestens 2 oder einer fehlt von denen. Aber es ist ja es muss ja von außen gekommen sein. Jetzt, also es muss ja irgendwie fremd einwirken, vorhanden sein, wenn die alle 6 tot sind. Was mich aber so mit Fragezeichen dastehen lässt, Lotti, ist einfach, warum keine Gewalteinwirkung? Also man sieht kein Blut bei niemandem, oder?
Man sieht eine Verletzung bei einer Person, aber dazu kommen wir noch.
Okay. Oh, Albtraum, ein Albtraum. Ich würde kündigen, ich würde da nicht mehr arbeiten. Ich sag's, wie es ist, wirklich.
Ja, kann ich verstehen.
Wow.
Du kannst dir auch vorstellen, jetzt in diesem Hotel ist natürlich total die Hölle los. Hm. Statt der freundlichen MitarbeiterInnen, die da den Gästen Blumenketten um den Hals hängen, laufen da jetzt unzählige Beamten der Spurensicherung und Sondereinheiten der thailändischen Kriminalpolizei durch die Gänge. Da gibt's wirklich, also Videoaufnahmen, wo da hunderte Leute durchmarschieren und man wirklich das Gefühl hat, oh mein Gott, was ist da passiert? Und alle versuchen jetzt natürlich zu dokumentieren, jeden einzelnen Fussel, alles, was sie da sehen in dieser Suite. Und damit wir uns die aufwendige Situation dieser sechs Personen auch nochmal ein bisschen besser vorstellen können, auch das wurde da natürlich ganz genau rekonstruiert, habe ich dir mal eine grafische Darstellung davon mitgebracht. Also keine Sorge, man sieht da keine Menschen, sondern wirklich nur eine Grafik. Deswegen, du kannst dir das nächste Bild angucken.
Okay, also an eins, jetzt muss ich mal kurz, ich habe mir die Bilder hier aufgestellt von den Namen, damit ich mir das merken kann. Also eins liegt Thi Nguyen Phong. Das ist die Immobilienfrau, ne? Ganz rechts auf dem Foto, die?
Mhm.
Okay, daneben, also um so eine Art, ist das ein Esstisch? Ich glaube schon, ein Esstisch. Und daneben liegt auch, oder genau gegenüber von dem Esstisch, liegt die drei. Das ist der Make-up-Artist. Also vier Leichen in einem Raum.
Also die drei vorne sind direkt beim Eingang, genau. Und der Bereich dahinter ist dann eben dieser Essbereich. Also die Frau, die da an dem Tisch liegt, ist eben, wie gesagt, Shireen Chong. Und hinten in dem hinteren Bereich sind auch nochmal zwei verteilt. Aber nur damit wir uns das alle, wie gesagt, visuell nochmal so ein bisschen vorstellen können, wie krass das auch gewesen sein muss für die Menschen, die da reingekommen sind. Sechs tote Menschen auf so engem Raum, das ist unglaublich.
Vor allem kann man irgendwie davon ausgehen, wenn man sich jetzt, also was machen sechs Freunde auf eine Suite, ne, wenn die da sind, dann essen die zusammen, die haben sich ja Essen bestellt auch vorher. Mhm. Kein Alkohol bestellt, ist mir auch aufgefallen. Also es gab wirklich irgendwie Tee und Partei und so ganz gemütlicher Lunch eigentlich.
Ja.
Welche sechs Freunde, die nichts Komisches machen, schließen denn eine Zimmertür ab von innen? So, das heißt ja, irgendjemand müsste entweder von außen eingedrungen sein und gut, aber welcher Mensch, der sechs Menschen umbringt, schließt dann eine Hotelzimmertür ab vorher? Also warum? Und wo kommt er raus? Ich meine, wir sind ja auf irgendeinem hohen Gebäude, auch mitten in Bangkok. Du musst ja irgendwie Spider-Man sein, um da wieder runterzukommen. Oder ist es Hotelpersonal? Kann natürlich auch sein. Maybe. Weil die haben ja Zugang überall hin. Und ich frage mich gerade, ob es hier irgendwie einen Notausgang noch gibt oder irgendeinen weiteren. Also es gibt nur noch einen Ausgang Richtung Terrasse.
Mhm.
Und da ist die Frage halt, wie diese Terrasse aussieht.
Die Terrasse war natürlich auch verschlossen von innen. Also nur das als Information. Die war jetzt nicht von außen aufschiebbar. Also auch die war zu. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass du jetzt schon mal so ein bisschen auch anfängst, drum zu spekulieren. Wir kommen da auch gleich noch mal so ein bisschen zu. Ich kann dir erst mal sagen, natürlich dieser Gedanke einerseits, okay, könnte es vielleicht das Hotelpersonal gewesen sein, kommt natürlich schon auch relativ schnell auf. Gleichzeitig kann man sagen, alle Menschen, die man dort so sieht, die dort arbeiten, die sind wirklich total außer sich. Also manche müssen sogar psychologisch betreut werden, weil die so tief erschüttert sind. Man weiß natürlich nie genau, bei wem jetzt was dahinter steckt und ob da auch jemand dabei ist, der vielleicht nur so tut. Aber erstmal kann man sagen, alle stehen, wie gesagt, total unter Schock. Der Hotelbetrieb kommt dadurch auch teilweise zum Erliegen. Manche Gäste werden evakuiert oder in andere Bereiche des Hotels verlegt, weil man weiß ja eben immer noch überhaupt gar nicht, was wirklich passiert ist. Und wie du ja auch schon gesagt hast, wenn es zum Beispiel jetzt jemand vielleicht von außen gewesen sein könnte oder aber auch vom Hotelpersonal oder wer auch immer, dann könnte sich die Person ja auch immer noch im Hotel befinden. Man weiß ja nichts. Und es geistert jetzt schon am Dienstagabend alles Mögliche durch die sozialen Medien, aber natürlich auch durch Internet, Zeitung, Radio. Alle möglichen Leute fangen an zu spekulieren. Und es gibt jetzt sogar das Gerücht, dass diese sechs Menschen in Zimmer 502 erschossen worden wären. Und jetzt fragst du dich zu Recht, hä? Das habe ich mich auch gefragt. Es gibt ja, wie gesagt, keine Einbruchsspuren, es gibt keine Schusswunden, es gibt kein Blut, es gibt aber auch keine Kugeln, also keine Patronen. Dazu waren eben alle Türen von innen verschlossen. Also das ergibt überhaupt gar keinen Sinn, aber Menschen fangen einfach an zu reden, weil sie müssen sich das erklären. Weil klar, für alle Leute ist das, wie kann das sein? 6 tote Menschen in einem 5-Sterne-Hotel mitten in Bangkok, was ist da passiert?
Ich sag immer noch, der Make-up-Artist irgendwie.
Das ist dein Gefühl?
Social Media oder so. Weiß ich nicht, irgendetwas.
Hast du denn jetzt sonst noch eine Ahnung zu diesem Zeitpunkt, was eben passiert sein könnte, wenn es jemand auch von den 6 selbst war oder was oder wer auch immer?
Ich habe jetzt vorhin auch gedacht, ist es vielleicht, wenn wirklich alles abgeschlossen war, dann ist es vielleicht jemand aus der Truppe selbst gewesen, der dem Ganzen aus irgendeinem Grund ein Ende setzen wollte. Aber es gibt ja auch keine Spuren von Streit oder so, also von einem, dass irgendwie Essen auf dem Boden liegt oder Gläser kaputt sind oder irgendwie so ein Gerangel oder sowas stattgefunden hat. Mich lassen einfach diese 2 Türen, die beide von innen abgeschlossen sind, stutzig werden. Deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, es kann auch um Geld gehen. Es sind dann natürlich einfach super Richies irgendwie zusammen, also einige von denen auf jeden Fall, die irgendwie eine Menge Geld haben. In Intrigen, ich muss halt direkt an türkische Serie denken, einfach eine krasse Intrige im Spiel und der war mit dem zusammen und wollten nur die umbringen, vielleicht wollte ein Pärchen die anderen umbringen, vielleicht ist das Essen vielleicht einfach vergiftet gewesen? Die haben ja auch gegessen, die haben ja alle zusammen wahrscheinlich ein Gericht gegessen.
Interessanter Ansatz, denn ich kann dir sagen, die Ermittelnden gehen jetzt auch erstmal von einer möglichen Vergiftung aus. Die sind aber kurz auf dem Modus, dass sie sagen, vielleicht war das nur ein Unfall. Vielleicht zum Beispiel irgendwas mit Gas. Denn es ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal 1 Jahr her, dass sich in einem anderen Hyatt Resort in Mexiko ein tragischer Vorfall zugetragen hat. Nämlich ein US-amerikanisches Touristenpaar wurde dort tot in ihrem Hotelzimmer aufgefunden und die Autopsie hat später ergeben, dass die beiden an einer Vergiftung durch Kohlenmonoxid gestorben sind.
Krass.
Und Berichte deuten darauf hin, dass die Kohlenmonoxiddetektoren im Hotel zuvor deaktiviert wurden, weil sie so häufig Alarm geschlagen haben. Und das Hotelpersonal genervt davon war und man gesagt hat, komm, wir schalten die Dinge ab. Aber die haben ja aus Gründen Alarm geschlagen, was irgendwie vollkommen absurd ist. Und deswegen denkt man jetzt kurz darüber nach, kann das vielleicht sein, dass das ähnlich auch im Hyatt in Bangkok passiert ist? Weil natürlich 6 Leute auf einen Schlag, auf diese Art und Weise, und deswegen wird das natürlich sofort überprüft. Hältst du das für plausibel?
Mein Gefühl sagt mir irgendwie nein. Also dass Kohlenmonoxiddetektoren oder wie auch immer die heißen, Melder, dass sie ausgeschaltet werden. Also kann sein, dass es außerhalb von Deutschland sowas geht. Ich glaube, in Deutschland wäre das einfach, würde wahrscheinlich kaum jemand machen. Nee, glaube ich nicht. Warum sind die Türen abgeschlossen? Immer wieder dieser Gedanke. Ich glaube nicht, dass es ein Unfall ist. Dafür ist diese Konstellation von den 6 auch irgendwie so super creepy. Ich verstehe immer noch nicht, warum der 37-Jährige mit 5 Geschäftsleuten, die irgendwie knapp 20 Jahre älter sind, abhängt. Was jetzt kein Altersshaming ist, aber ich meine, irgendwie passt der so nicht in diese Truppe rein. Was ich so komisch finde, ist, was aber auch mein Gefühl bestätigt, dass es nicht in diese Richtung geht, ist, dass sie alle irgendwie angezogen sind, dass da irgendwie nicht so dirty Zeug anscheinend auch am Laufen war. Ne, wenn du jetzt gesagt hättest, 2 liegen nackt im Bett im Schlafzimmer und wurden so tot aufgefunden, ist nochmal was anderes, aber...
Nee, tatsächlich waren wirklich alle noch angezogen. Und ich kann dir auch sagen, diese Ursache mit dem Kohlenmonoxid wird sehr schnell ausgeschlossen. Mhm. Also da ist weit und breit nichts von in der Luft nachzuweisen. Es gibt auch keinen Leck irgendwo. Es gab kein Gas. Die Experten widmen sich jetzt also wieder der Theorie, dass es sich um Vorsatz gehandelt haben muss. Die Frage bleibt nur weiter, von wem und wodurch. Und du hast es ja gerade auch schon angesprochen, das Essen ist natürlich sehr naheliegend, sich mal damit zu beschäftigen. Denn die Gruppe hat ja, wie wir vorhin gehört haben, kurz vor 14 Uhr am Vortag alles Mögliche geliefert bekommen. Allerdings stellt man dann diesbezüglich etwas sehr Überraschendes fest. Du kannst dir dazu mal das nächste Bild angucken.
Okay, wir sehen hier den Tisch, den gedeckten Tisch mit abgeklebten, also mit so Frischhaltefolie zugedeckten Tellern und Gerichten, die nicht angerührt wurden.
Genau, ich wollte dich fragen, ist dir irgendwas aufgefallen?
Also ein Teller hat keine Frischhaltefolie mehr drauf oder zwei besser gesagt. Also hat jemand schon versucht, irgendwie dran zu naschen, aber der Rest ist komplett abgedeckt. Der Tisch ist gedeckt, es sieht perfekt aus, als hätte noch niemand irgendetwas davon so wirklich verzehrt. Also sie sind gar nicht zum Essen gekommen. Sie haben Essen bestellt und das ist, wow, das ist richtig, richtig spannend. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wenn sie nicht gegessen haben, sie haben keine Schusswunden, eine Person ist verletzt. Es muss eigentlich irgendwie ein Fremdverschulden dann sein. Aber es geht ja nicht. Du kommst ja nicht raus und dann kannst du die Tür nochmal abschließen. Es funktioniert ja nicht von außen. Es muss ja einer von denen gewesen sein eigentlich.
Ich wollte dir übrigens auch nur kurz sagen, falls du dich gefragt hast, man sieht ja da einen schwarzen Balken neben dem Tisch und ich habe da einen Teil von Shireen Chongs Körper quasi unkenntlich gemacht, da sie eben leblos neben dem Tisch gefunden wurde. Und genau wie du sind auch alle anderen maximal verwirrt darüber, dass von diesen Gerichten nichts angefasst wurde, weil das Essen stand ja, wie gesagt, bereit, als die sechs sich dort getroffen haben. Und das war ja auch der Grund, warum man sich dort getroffen hat. Also zumindest hat man ja irgendwie vorgehabt, zusammen zu essen. Und das lässt natürlich darauf schließen, dass das, was dort passiert ist, extrem schnell passiert sein muss, bevor sich alle hinsetzen konnten und bevor alle anfangen konnten zu essen.
Eben, die sind ja um 14 Uhr haben sie das Essen bestellt, hast du gesagt.
Also es wurde um kurz vor 14 Uhr geliefert, um kurz nach 14 Uhr waren dann alle versammelt.
Auf dem Foto hier sieht man 14.17 Uhr, wie sie zum Zimmer laufen.
Und davor wurde das Essen schon geliefert, also es war vorher schon da.
Ah, okay. Ja. Okay, sie sind einfach direkt gestorben wahrscheinlich, weil so, ne, Essen wurde geliefert, steht auf dem Tisch, dann ist das Personal wieder raus. Hat das Personal, was das Essen gebracht hat, vielleicht etwas damit zu tun, weil das war ja das letzte Personal, was auch auf dem Zimmer war.
Aber das Essen wurde ja nicht von allen gegessen, was ja dann auch wieder fraglich wäre, wenn das Personal damit etwas zu tun gehabt hätte, wie dann. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, auch wenn diese Speisen nicht angerührt wurden, werden jetzt natürlich so oder so Proben davon genommen, auch von allen Getränken, die man in der Suite findet und alles wird ins Labor gebracht. Und auch die sechs Leichen werden abtransportiert und zur Autopsie freigegeben. Und während man dann vor allem auf die toxikologischen Gutachten wartet, herrscht im Hotel weiter absoluter Ausnahmezustand. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum man zu Beginn der Ermittlungen ein kleines, aber wichtiges Detail übersehen hat. Die Reisegruppe aus Zimmer 502, über die bald international berichtet wird, bestand nämlich nicht aus sechs, sondern eigentlich aus sieben Personen. Eine hat Thailand aber schon wieder verlassen.
Ah, okay.
Was sagst du denn dazu?
Ah, okay. Ja, das wird der oder die Mörderin sein, wahrscheinlich. Also, die Person hat Thailand schon wieder verlassen. Am Zeitpunkt des Auffindens der Leichen, meinst du?
Das weiß man zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich kann dir sagen, was man weiß, ist, es handelt sich um die Schwester der verstorbenen Hypothekenmaklerin. Und die Ermittler werden natürlich sofort hellhörig. Die Frage ist halt, kann es sein, dass sie etwas mit dem Tod der anderen und auch ihrer eigenen Schwester zu tun hat und sie danach geflüchtet ist?
Ich gucke nochmal auf die Anzahl der Gerichte. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, okay, wir haben wirklich 6 Partei auf dem Tisch. Es sind 6 Gerichte. Also sie war offensichtlich nicht mit auf dem Zimmer oder hat kein Essen bestellt. Aber dass sie jetzt schon wieder weg ist, ist natürlich klar. Da denkt man schon, okay, krass. Ist sie abgereist? Also war sie dann überhaupt im Hotel, frage ich mich.
Du stellst genau die richtigen Fragen, die sich natürlich auch die Polizisten stellen. Und die Frau kann nach kurzer Zeit ausfindig gemacht werden. Und es wird dann ganz schnell klar, auch wenn es anders geplant war, sie hat erst gar nicht im Grand Hyatt Hotel eingecheckt. Sie ist nämlich schon seit dem 10. Juli zurück in Vietnam. Sie war in Thailand wenige Tage, aber ist dann doch früher nach Hause geflogen. Zum Zeitpunkt ihrer Abreise aus Thailand waren noch alle lebendig und teilweise noch nicht mal alle vor Ort angekommen. Es ist also ausgeschlossen, dass sie irgendwas mit der Tat zu tun haben könnte.
Es wäre auch zu einfach gewesen jetzt.
Es wäre einfach gewesen, aber man hatte natürlich kurz die Hoffnung, dass das die Erklärung ist. Aber dann gerät ihre verstorbene Schwester, also die Kreditmaklerin selbst, unter Verdacht. Die Beamten stoßen nämlich auf Nachrichten und eine Kreditkartenabrechnung, die sie sehr neugierig machen. Anhand der Nummer und der Nachrichten lässt sich herausfinden, dass ein thailändischer Tourguide im Auftrag von Nien Tifong Lan 11.000 Baht bekommen hat, um etwas Spezielles für sie besorgen zu lassen. Möchtest du mal raten, was das sein könnte?
11.000 Baht, hast du gesagt, sind knapp?
Sind ein paar hundert Euro. Also es ist wieder nicht so viel, es sind so 200, 230 Euro.
Ein Tourguide macht in der Regel, wer kann irgendwelche Ausflüge organisieren oder besorgt irgendwie ein Auto, also ein klassischer Tourguide, nicht einer, der irgendwas mit einem Mord zu tun hat, natürlich. Für ein paar hundert Euro.
Ich habe einen kleinen Tipp für dich. Das ist am Rande auch in der aktuellen White Lotus Staffel vorgekommen, und zwar in Folge 3.
Oh mein Gott, warte. In Folge 3 haben sie, oh Gott, ich weiß nicht mehr, was in Folge 3 war, aber sie haben irgendwann mal das Hotel verlassen.
Ich verrate es dir. Ja. Es ist vielleicht auch ein bisschen zu schwer, ja. Aber es geht um Schlangengift.
Ach, ja. Mhm. Ja. Oh, wow. Sag mal, haben die Staffel 3 basierend auf diesem Fall? Nee, ne?
Ey, ich finde es halt auch absurd, weil es geht ja gar nicht. Es wurde ja gedreht, während das passiert ist. Also man konnte sich daran nicht, also weder die einen noch die anderen, weder die Realität noch die Fiktion konnte sich auf der einen oder der anderen Seite inspirieren lassen. Jetzt ganz kurz kleiner Spoiler für alle, die White Lotus Staffel 3 noch nicht gesehen haben. Ich habe nämlich jetzt gerade darauf angespielt, dass in Folge 3 Chelsea bei einem Besuch auf einer Schlangenfarm gebissen wird und ins Krankenhaus muss, um gegen das Schlangengift behandelt werden zu können. Und dazu gibt's übrigens noch einen kleinen White Lotus Fun Fact für alle Nerds hier am Rande. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber bei den Dreharbeiten mit diesen Schlangen wurde Walton Goggins, der Rick spielt, tatsächlich von einer echten Schlange gebissen.
Ach krass, wusste ich nicht. Wirklich?
Ja, und er hat eine massive Schlangenphobie und für den war das der Horror. Und er musste am nächsten Tag auch ins Krankenhaus. Deswegen hat dann irgendwie eine Tetanusimpfung bekommen, aber alles ist gut. Er hat es gut überstanden, aber das fand ich auch schon wieder absurd.
Toll. Und das überhaupt zu drehen, wenn man so eine krasse Phobie hat gegen was, ne? Das finde ich auch heftig. Also weiß ich nicht, ob ich... Okay, wenn man eine Rolle in White Lotus bekommt, dann macht man es wahrscheinlich trotzdem. Ja. Aber ich finde das so krass, dass ich war im Februar da, da waren schon die Dreharbeiten. Im Juli ist das hier passiert.
Ja.
Gruselig, richtig gruselig. Also sie hat sich Schlangengift besorgt bei einem Tourguide für 11.000 Baht. Gut, aber die Gerichte sind doch alle gar nicht, also es kann nicht im Essen gewesen sein, wenn sie es benutzt haben sollte.
Dazu kommen wir vielleicht gleich. Okay. Wir sind jetzt erstmal wieder zurück im Grand Hyatt und du darfst mal passend zu dieser Erkenntnis, die wir jetzt hatten, das nächste Bild umdrehen.
Okay. Ich glaube, wir sind hier bei der Polizei. Ist das die Polizei, eine Polizeiwache oder so? Man sieht drei Menschen, Männer drauf. Einer sieht ganz klar aus wie ein Beamter, ganz hinten in einer Uniform. Die davor, die Person, hat keine Uniform, ist ein weißes T-Shirt. Und ganz hinten in der Ecke steht auch noch ein Beamter an so einem runden Tisch. Ist das der erste? Nee, es hat nichts mit dem Hotel zu tun. Also man sieht einfach nur eine Polizeiwache mit, der hintere hat irgendwie ein Handy in der Hand und irgendwie nur, ist wahrscheinlich der Tourguide, der jetzt da mitgenommen wird, oder?
Richtig. Okay. Der Tourguide wird jetzt sogar festgenommen und vernommen, weil man eben sagt, diese ganze Sache scheint wirklich höchst verdächtig zu sein und es wird dann auch noch viel stranger. Der Typ berichtet nämlich, er hätte den Auftrag mit dem Schlangengift an einen anderen Mann mit dem Namen Tiger weitergegeben. Und dieser Tiger wiederum hätte sich dann wohl darum gekümmert, die Bestellung zu organisieren und die gewünschte Ware ins Hotel zu liefern. Was denkst du jetzt darüber? Wie ominös klingt das für dich, dass Tiger Schlangengift ins Fünf-Sterne-Hotel in Bangkok bringt?
Und sie ist bezahlt. Also die Kreditmaklerin dass sie auf ihre Kreditkarten ab, also ich meine, okay, 6 Menschen sind tot in einem und demselben Hotelzimmer, eine bestellt vorher Schlangengift, also eigentlich würde man sofort denken, okay, die hat einfach alle vergiftet, aber auch sich selbst, das finde ich halt heftig, ich meine offensichtlich, weil sie ist ja auch verstorben. Die Frage, ob das jetzt wirklich so ist oder ob da einfach ein, ob Tiger, der das Schlangengift geliefert hat, vielleicht eher was damit zu tun hat und vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, die noch bestehlen wollte, Geld wollte, whatever wollte oder ob Schlangengift wirklich der Grund dafür ist. Ist das vielleicht einfach eine verzwickte Liebessituation hier? Ist die eine vielleicht einfach nur ganz doll verliebt in die andere? Ich weiß es nicht. Krass, ich habe keine Motive. Schlechte Kripo-Beamtin wäre ich gewesen.
Aber dafür eine umso bessere Hotel-Mitarbeiterin. Du hättest die Tür nämlich schon viel, viel früher aufgemacht.
Aber ich glaube, dann wären sie auch schon tot gewesen.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich will damit jetzt auch nicht irgendwem die Schuld dafür geben, weil es wäre wahrscheinlich eh zu spät gewesen. Ja, aber trotzdem. Ich kann dir sagen, dass jetzt, nachdem man diese Erkenntnisse hat, natürlich das Gepäck von Nien Thi Phong Lan untersucht wird und dabei findet man tatsächlich ein Mittel mit dem Namen Snake Medicine Number 7. Das könnte jetzt der Durchbruch sein, glaubt man. Aber nur kurze Zeit später folgt die Ernüchterung. Ein toxikologischer Schnelltest des Produkts zeigt, es handelt sich nicht um ein echtes tödliches Schlangensekret, es ist kein Nervengift. Snake Medicine Number 7 ist ein harmloses, traditionelles thailändisches Nahrungsergänzungsmittel. Angeblich gut für die Durchblutung, sehr beliebt bei vietnamesischen Touristinnen.
Bin richtig enttäuscht, dachte, wir sind einer heißen Sache auf der Spur.
Es tut mir leid.
Was? Okay.
Das dachten die Ermittelnden wirklich auch, dass sie auf einer ganz heißen Spur sind, aber das war eine maximale Sackgasse und ich glaube, das war denen auch ein bisschen unangenehm, weil man natürlich den Verdächtigen, also diesen Tourguide ja auch schon öffentlich präsentiert hat und so. Also das war, glaube ich, eine unangenehme Situation im Laufe dieser Ermittlungen.
Ja, voll. Da muss es einer von denen gewesen sein.
Ich kann dir übrigens auch noch sagen, das fand ich dann auch fast ein bisschen fies. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber genau dieser Tourguide musste ja dann wieder gehen gelassen werden. Und einen Monat später hat man den dann wieder festgenommen, aber weil man ihm sozusagen vorgeworfen hat, er würde illegal seine Touren anbieten. Und deswegen wurde er dann in den Knast gesteckt, weil man, glaube ich, irgendeinen Grund gebraucht hat, um den doch wieder trotzdem irgendwie zu bestrafen für irgendwas.
Okay.
Ja. Irre. Und somit bleibt das Rätsel aber weiter bestehen. Mhm. 6 Menschen, alle miteinander bekannt, teilweise befreundet, alle zusammen in einem Hotelzimmer und jetzt sind alle tot, ohne sichtbare Gewalt, ohne Spuren. Obwohl eine Spur gibt es tatsächlich. Bei allen 6 gefundenen Personen konnte man eine auffällige violette Färbung der Lippen und Nägel erkennen. Einer der anwesenden Ärzte hat jetzt einen Verdacht. Cyanid. Hast du schon mal von Cyanid gehört, Tüdi?
Boah, beiläufig. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß es nicht.
Ich erzähle dir und allen anderen gern kurz was davon. Ich glaube, ich habe auch schon mal in vergangenen Podcast-Folgen vielleicht über dieses Gift gesprochen, denn es ist ja ein sehr gefährliches Gift, das schnell wirkt und tödlich enden kann und deswegen natürlich auch in mehreren True-Crime-Fällen eine Rolle spielt. In geringen Mengen kommt es sogar natürlich in einigen Lebensmitteln und Produkten vor, zum Beispiel in Bittermandeln, in Aprikosenkern oder Maniok. Diese natürlichen Quellen enthalten aber nur ganz kleine Mengen und die sind normalerweise ungefährlich, wenn sie richtig verarbeitet werden. Aber sobald die Dosis steigt, wird das Ganze zu einem berüchtigten Giftstoff, der unter anderem auch in der chemischen Kriegsführung eingesetzt wird. Cyanid kann als farbloses Gas, als Flüssigkeit oder als kristallines Pulver vorliegen. Die Aufnahme kann dementsprechend über die Atemwege, die Haut oder den Magen-Darm-Trakt erfolgen. Und um das so unkompliziert, wie es geht, zu erklären, Cyanid blockiert ein Enzym in den Mitochondrien der Zellen, was entscheidend dafür verantwortlich ist, dass Sauerstoff in Energie umgewandelt wird. Und durch diese Blockade können die Zellen keinen Sauerstoff mehr verwenden, obwohl genug davon im Blut vorhanden ist. Man spricht von zellulärem Ersticken. Und dadurch können lebenswichtige Organe wie Gehirn und Herz nicht mehr richtig funktionieren. Cyanid kann selbst bei kleineren Mengen Symptome wie Brustschmerzen, Atemnot, Erbrechen und Krampfanfälle auslösen. Bei größeren Mengen und wenn die Vergiftung unbehandelt bleibt, führt sie innerhalb von kurzer Zeit zu Lungenschäden, zur Bewusstlosigkeit, Herzstillstand und Tod. Kann es also sein, dass die 6 Toten im Grand Hyatt mit genau diesem Gift umgebracht wurden? Dafür werden nun auch alle Gegenstände aus der Villa und das Blut der Verstorbenen untersucht. Und dabei gibt es gleich mehrere Volltreffer. In einer Pressekonferenz der Polizei wird enthüllt, dass man Cyanidspuren gefunden hat. Wo kannst du dir auf dem nächsten Bild angucken?
Ich kann es kaum erwarten, das umzudrehen, weil ich es wissen will. Aha, im Tee. Hm. Im Tee. Die haben ja Tee bestellt. Also es sieht
du
aus.
Hast vorhin noch, da musste ich fast ein bisschen so, oder ich bin zusammengezuckt, weil du so von dem entspannten Tee, den sie noch zusammen getrunken haben, geredet hast. Und jetzt siehst du dort die Teetassen und die, was siehst du noch?
Krass. Also ich sehe 2 Thermoskannen und die anderen 3 kleineren Teekannen, das sind so eine Porzellankannen, glaube ich. Mhm. 6 Tassen. Glaube ich. Ich glaube, eine ist hinten versteckt. Untertassen, die auf dem Tisch sind. Es wird der Tee gewesen sein. Krass. Und alle haben natürlich Tee getrunken. Wahrscheinlich gleich zu Beginn. Das muss es gewesen sein. Deswegen sind die auch gar nicht erst zum Essen gekommen, weil sie vorher diesen Tee getrunken haben. Und dann muss es doch aber entweder vom Personal vergifteter Tee gewesen sein oder irgendeine von denen oder eine Person von diesen 6 hat mit irgendeinem Hintergedanken, ich weiß nicht, welchem Motiv, darauf komme ich jetzt tatsächlich nicht, die ganze Crew und inklusive sich vergiftet. Es ist ja auch simpel, ne? Wenn du 6 Freunde oder 6 Menschen in einem mit dir zusammen umbringen willst, dann ist das Simpelste wahrscheinlich, den ein und dasselbe Getränk zu verabreichen. Es war ja auch in White Lotus, in Staffel 3, hat ja auch der Vater, glaube ich, ne, war das mit dem Shaker und so, genau das Gleiche versucht oder was Ähnliches versucht. Tja, es ist jetzt die große Frage, ob das Mord ist oder ob das ein aus irgendwelchen anderen Motiven stattfindender, wie nennt man denn das Wort, Kollektivsuizid von einer ausgehenden Person ist. Weil die Türen sind abgeschlossen, also diese Person, es muss eigentlich ein, nee. Ich nehme es mit dem Personal wieder zurück, Lotti. Ich glaube, es ist einer von diesen Menschen gewesen, weil sie auch verhindern wollten, dass man easy abhauen kann. Also sie wollte eigentlich, dass man dieses Hotelzimmer nicht lebend verlässt, weil es von innen abgeschlossen war. Sie oder er?
Genau wie mit diesen Fake News, von denen ich dir schon am Anfang erzählt habe, dass da Leute plötzlich gesagt haben, es gab eine Schießerei in dem Zimmer, obwohl da gar nichts mit irgendwelchen Schüssen eigentlich war, gehen jetzt halt die nächsten Spekulationen rum. Es könnte sich bei den 6 Menschen ja auch um eine Art Kult gehandelt haben, der gemeinsam freiwillig einen Massensuizid begangen haben könnte. Aber das wird halt anhand der Auffindesituation, aber auch durch die Aussagen der Angehörigen und die Auswertungen der Pläne aller Beteiligten danach sofort ausgeschlossen, weil fast alle hatten Rückflüge gebucht, waren mit Familien und Freunden verabredet und hatten Anschlussjobs. Und es gibt eben auch keine Hinweise auf eine Art religiösen oder spirituellen Fanatismus, der diese 6 Menschen freiwillig in den Tod getrieben hätte. Stattdessen kommt jetzt aber etwas ganz anderes ans Licht. Diese Gruppe bestand nämlich, wie wir ja jetzt auch schon festgestellt haben, nicht aus zufälligen Bekannten und vor allen Dingen aber auch nicht aus Menschen, die sich einfach mal so aus Spaß eine gute Zeit in Thailands Hauptstadt machen wollten. Wir hören uns mal einen Newsbeitrag an, in dem wird zum ersten Mal öffentlich über einen möglichen Hintergrund für die Geschehnisse gesprochen.
Autopsies have revealed traces of cyanide in 6 bodies found inside a luxury hotel room in Bangkok. Police say cups inside the room also contained cyanide. The bodies were found yesterday at the Grand Hyatt Erawan Hotel. Hotel records showed no other visitors to the room where the three men and three women were found. They've been identified as two Vietnamese Americans and four Vietnamese nationals. Police say a dispute over an investment could be a possible motive. The Vietnamese and U.S. embassies have been contacted, and the FBI is involved in the investigation.
Was hast du rausgehört, Thülin?
Also man hat niemanden gesehen, der in oder aus dem Zimmer raus ist. Mhm. Also es kann auf jeden Fall nicht Personal gewesen sein. War das irgendwas mit, das ist ein Business-Treffen? Habe ich das richtig verstanden? Oder habe ich den letzten Teil falsch verstanden?
Sie hat gesagt, es könnte sein, dass ein Streit über eine Investition hinter all dem gesteckt haben könnte.
Genau, aber ich verstehe einfach nicht. Wahrscheinlich wird mir gleich ein Lichtlein aufgehen, wenn du mir einfach sagst, was die Lösung des Ganzen ist. Aber warum man sich dann auch selbst umbringt, das checke ich nicht. Also es sind ja alles irgendwie Businessleute unter sich. Es macht natürlich Sinn, dass sie eine Geschäftsidee oder was weiß ich irgendwas haben, das aus dem Ruder läuft und man Teile von denen ausnocken will. Bringt man sich dann aber auch selber um, ist die Frage, oder stirbt man vielleicht aus Versehen mit, ist die andere Frage. Und was macht ein 37-jähriger Make-up-Artist mit Social-Media-Reichweite zwischen diesen ganzen Menschen? Ist er derjenige vielleicht? Vielleicht hat er große Schulden, vielleicht kann das auch sein. Und es ist einfach, er will die mit in den Abgrund ziehen und es war eigentlich nur ein Business-Treffen. Ich habe ganz viele Ideen. Wahrscheinlich ist keine von denen irgendwie richtig, aber Ideen habe ich da.
Die Ermittler haben natürlich auch Ideen und die sprechen jetzt mit allen Angehörigen, durchforsten Mails, Verträge und befragen Zeugen. Nicht nur in Vietnam und den USA, sondern auch in Japan. Denn sie erfahren, dass das Ehepaar, also die Bauunternehmer, knapp $278.000 in ein Bauprojekt in Japan investiert hatte. Es ging um die Errichtung eines Krankenhauses. Allerdings kam es nie zur Realisierung dieses Bauprojekts. Und als klar wird, dass das Ganze gescheitert ist, will das Ehepaar sein Geld zurück. Und zwar von der Person, die sie auf dieses Projekt aufmerksam gemacht hat und die Investition auch für die beiden verwalten sollte. Nämlich Shireen Chong, die Geschäftsfrau aus Suite 502. Du hast gerade so mit dem Finger in die Luft gedippt, als wenn das ein Ausrufezeichen oder ähnliches gewesen wäre.
Also das Ehepaar hat investiert in Japan und ist bankrott, eventuell, weil sie sich falsch investiert haben. Sie haben auf Shireen gehört. Ich verstehe aber trotzdem nicht, wenn es wirklich dieses Ehepaar war, die jetzt gesagt haben, wir wollen uns rächen, weil wir sind am Ende, wir sind hochverschuldet, wir haben falsch investiert, Firma ist futsch, alles futsch. Warum sie dann alle anderen Anwesenden auch mit umbringen? Warum sie nicht einfach sie und sich mit in den Abgrund, quasi in den Tod mitreißen? Shireen, hätte ich am Anfang auch schon drauf kommen können, dass sie eine tragende Rolle hat, weil sie irgendwie in dem, als einzige in dieser Garden Suite, also am meisten Kohle wahrscheinlich auch hatte. Nee, was macht der Make-up-Artist da, frage ich mich, Lotti. Ich will es jetzt wissen.
Gleich wirst du endlich alle Antworten auf deine Fragen bekommen. Ich kann dir sagen, dass das Ehepaar bei Shireen Chong immer wieder nach dem Geld fragt. Mhm. Aber sie bekommen nur Ausreden. Shireen Chong vertröstet sie immer und immer wieder. Die Situation spitzt sich so weit zu, dass eine Verhandlung vor Gericht ansteht. Und vorab wird jetzt ein Treffen geplant, um eine Art Schlichtungsgespräch zu führen. Eigentlich soll das Ganze in Japan stattfinden, aber weil es dort Probleme mit den Visabestimmungen gibt, schlägt Shireen Chong Bangkok vor, weil das ist zentral gelegen, leicht erreichbar und ein neutraler Ort. Neben dem Ehepaar und der Geschäftsfrau sollen auch zwei Außenstehende zum Vermitteln dabei sein, nämlich die Hypothekenmaklerin Nien Thi Phung Lan und der Investmentbanker Dang Van Hung. Beide haben mit diesem geplatzten Deal eigentlich überhaupt nichts zu tun, aber die sollen jetzt eben helfen, mit ihrer Expertise Lösungen für diese beiden verstrittenen Parteien zu finden. Und jetzt bekommst du auch deine Antwort über den sechsten und jüngsten im Bunde, nämlich Chang Ding Fu. Der wurde für $5.000 von Shireen Chong als ihr persönlicher Hair- und Make-up-Artist gebucht um sie während ihres Aufenthalts in Bangkok zu stylen. Auch er hat also mit dem Business rund um das Krankenhaus und die Schulden gar nichts zu tun. Und ich kann dir sagen, Thülin, er ahnt leider genauso wenig wie die anderen, dass er am 15. Juli in eine fatale Falle gerät, obwohl er zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon gar nicht mehr im Grand Hyatt Bangkok hätte sein sollen.
Werbung.
Ich glaube, mittlerweile haben es eigentlich so gut wie alle Plotties mitbekommen, vor allem, weil ich es ja auch in den Episoden immer mal wieder erwähne. Aber es gibt eine eigene Plothouse-Website, plothousepodcast.de. Wir haben sehr lange daran gefeilt und ich bin super stolz auf das Ergebnis, besonders weil ich die Seite auch selbst mit Squarespace gebaut habe. Und deswegen freue ich mich auch über unseren heutigen Werbepartner Squarespace. Und das Ganze ging wirklich viel schneller und einfacher als gedacht, ganz ohne Programmierkenntnisse, von denen ich wirklich auch 0,0,0, also sogar eigentlich eher im Minusbereich welche hatte. Die Templates dort sind super intuitiv, lassen sich perfekt an den eigenen Stil anpassen. Außerdem bietet Squarespace Tools rund ums Thema Datenschutz und Compliance an. Auch so Sachen, mit denen ich mich vorher noch nie auseinandergesetzt habe. Man kann dort ganz easy ein rechtssicheres Impressum anlegen mit allen Pflichtangaben wie Firmenadresse, Adresse und Kontaktinfos und das alles direkt mit so vorgefertigten Layouts. Und auch das Thema Cookies ist abgedeckt. Das sind alles Sachen, an die man erstmal denken muss, wenn man eben eine Website baut. Mit den anpassbaren Cookie-Banner-Optionen können deine BesucherInnen selbst entscheiden, welche Daten sie freigeben wollen. Und so bleibt deine Website DSGVO-konform und transparent. Das habe ich nämlich auch gelernt. DSGVO bedeutet Datenschutzgrundverordnung. Also, wenn ihr selbst loslegen wollt, ganz egal, ob für einen Podcast oder für einen Shop oder was ganz anderes, dann guckt mal auf de.squarespace.com/plot10 vorbei. Alles klein, alles zusammen, Plot als Wort und 10 als Zahl. Und mit dem Code PLOT10 bekommt ihr 10% Rabatt auf eure eigene Website oder Domain. PLOT10, alles zusammengeschrieben, PLOT und dann 10 als Zahl hinterher. Wir sind auf jeden Fall auch nach wie vor ganz, ganz gespannt, was ihr zu plothousepodcast.de sagt. Also klickt euch da gerne mal durch und lasst uns wissen, wie ihr es findet. Auch gerne Kritik, wenn ihr sagt, da musst du aber noch mal ein bisschen dran feilen, dann lasst mich das auch gerne wissen und dann setzen wir uns da noch mal ran. Euch auf jeden Fall auch ganz viel Spaß und Erfolg, solltet ihr euch jetzt an euer eigenes Webseitenprojekt mit Squarespace setzen.
Werbung Ende.
Wie sich bald rekonstruieren lässt, hatte das geplante Klärungsgespräch zwischen der Geschäftsfrau und dem Ehepaar bereits am 14. Juli, also einen Tag zuvor, ebenfalls in der Suite 502 stattgefunden, allerdings ohne Erfolg. Die Bauunternehmerin und ihr Mann haben sich von Shireen Chong betrogen gefühlt und bestehen weiterhin auf ihr Geld. Und das Ganze hat sich so zugespitzt, dass man gesagt hat, scheiß drauf, wir lassen das hier, wir sehen uns vor Gericht. Egal. Das Paar hat geplant, am 15.07. ohne eine Einigung abzureisen. Auch die Vermittler und der Make-up-Artist haben ihre Zimmer nur bis zum 15. Juli gebucht. Shireen Chong ist die Einzige, die ihre Gardenvilla offiziell erst am 16.07. verlassen will. Und deswegen überredet die Geschäftsfrau die 5 anderen, nachdem die alle schon ausgecheckt haben und vor ihrer endgültigen Abreise aus dem Hotel sich eigentlich nur noch mal maximal verabschieden wollten, dass sie doch wirklich noch mal für ein allerletztes, finales Versöhnungsgespräch zu ihr in die Suite kommen sollen, um dort noch mal gemeinsam zu essen und sich noch mal auf einem netten, freundlichen, höflichen Level begegnet, bevor man sich dann in 2 Wochen vor Gericht wieder sieht. Aber in Wahrheit hat sie ganz andere Pläne. Sie beauftragt Dang Wanhong, Essen und Tee für die 6 Personen zu ordern und bereitet sich derweil auf das vor, was sie vielleicht schon von Anfang an für diese Reise geplant hatte. einer der beiden Servicemitarbeiter, der ihr um kurz vor 14 Uhr das Essen und heißes Wasser für den Tee bringt, denn sie ist die Einzige, die in der Suite ist, die anderen sind noch nicht da, erinnert sich später, Shireen Chong hätte super angespannt gewirkt und als er ihr angeboten hat, den Tee zuzubereiten, hätte sie extrem gestresst abgelehnt. Um ihre Stimmung aufzuheitern, soll er ihr noch ein Kompliment für ihr Kleid gemacht haben. Sie hat die beiden daraufhin aus dem Zimmer geschickt. Da ja leider niemand von den 6 Personen überlebt hat, lässt sich nur spekulativ nachvollziehen, was anschließend passiert ist. Aber man geht davon aus, dass Shireen Chong das Gefühl hatte, mit dem Rücken zur Wand zu stehen. Im finanziellen Sinne, aber auch was ihre Reputation betrifft. Sie hat wahrscheinlich gedacht, dass sie in 2 Wochen während dieser Gerichtsverhandlung verliert, alles Mögliche nachzahlen muss und vielleicht auch noch ganz, ganz andere Dinge ans Licht kommen werden. Und sie hat sich deswegen entschieden, Suizid zu begehen und alle Anwesenden mitzunehmen. Und was darin besonders fürchterlich ist, und das hast du ja auch gerade schon mehrfach gefragt, ist die Tatsache, dass 2 der Personen nur zum Vermitteln da waren. Eine, um sie zu schminken für diesen Tag. Und die anderen beiden vollkommen zu Recht einfach nur ihr Geld zurück wollten. Alle waren absolut unschuldig in dieser Situation und zudem natürlich auch komplett ahnungslos über das, was sie erwartet. Shireen Chong hatte knapp 20 Minuten Zeit, das Cyanid in den Tee zu mischen, den sie extra besonders lange ziehen lassen hat, wie man später an der Farbe feststellt, wahrscheinlich um den möglichen leicht bitteren Geschmack des Giftes zu übertünchen. Von einem dieser Teebeutel und auch einem Fläschchen, das man in ihren Sachen findet, in dem sie das Cyanid aufbewahrt hat, gibt es auch noch ein Bild, das wir uns angucken können. Wie geht's dir jetzt eigentlich auch erstmal mit dieser Erkenntnis?
Ich möchte mich bei jeglichem Hotelpersonal entschuldigen, an erster Stelle, die ich als erstes beschuldigt habe. Ich finde es einfach nur heftig. Sie hat es ja länger geplant anscheinend, warum sie dann so noch Vermittler mit reinholt. Sie war einfach mit dem Rücken an der Wand. Sie war komplett verzweifelt. Und dass sie die beiden mit in den Tod zieht, check ich schon irgendwo jetzt, weil es um die beiden geht's ja auch. Aber warum man dann irgendwie 2 Unschuldige noch mit komplett, warum muss denn der Make-up-Artist an dem Tag bitte da, warum denn? Also weiß ich nicht. Finde ich, bin ein bisschen enttäuscht auch.
Das habe ich mir auch gedacht, für die gesamte Reise auch, dass du dir dafür, für solche Gespräche, selbst wenn das nicht passiert wäre, was am Ende passiert ist, aber sich einen Make-up-Artist zu nehmen, um diese Versöhnungsschlichtungsgespräche zu führen, absurd, oder? Und dann auch $5,000 dafür zu bezahlen, von denen er dann später nicht mal was hat.
Ja. Also und eigentlich schon quasi mit einem halben Fuß irgendwie zu Hause ist. Ich habe auch gerade, wirklich gerade gedacht, scheiße, wie oft man einfach auch irgendwie Tee trinkt, wenn man irgendwo zu Besuch ist oder so. Also um Gottes Willen, ohne jetzt irgendwie richtig paranoid, ich trinke nie wieder Tee, liebe Freunde. Aber ich meine, es ist ja super simpel, auch Opfer zu werden von allen möglichen Straftaten. Aber wenn man sich das nochmal so reinzieht, ne, in einem Hotelzimmer, wo du halt nicht damit rechnest, wenn du als Zeuge oder so mitgehst oder als Vermittler und sagst, ey komm, ich versuche einfach so ein bisschen die Wogen zu glätten, dann trinkst du halt random ein Glas Tee zur Begrüßung. Was ja irgendwie in meiner Kultur auch irgendwie gang und gäbe ist, dass man halt direkt erstmal Tee trinkt. Das ist heftig, heftige Geschichte. Wirklich, wie verzweifelt muss man auch sein. Also wie krass am Ende muss man sein, dass man das in Kauf nimmt, ne? Also
ich fand deswegen gerade so krass, dass du dann auch noch die letzte Folge der aktuellen White Lotus Staffel angesprochen hast, weil ich wollte dich in diesem Zuge jetzt nochmal darauf ansprechen und wieder den Bogen spannen. Achtung, auch da gibt's jetzt wieder einen Spoiler in Bezug auf die Serie. Also du hast es ja zu Ende geguckt, ne? Deswegen mit dir kann ich ja darüber reden. Du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt in dieser letzten Folge diese Szene, in der der Vater eine Art Giftcocktail für seine Familie zusammengemischt hat, weil er in kriminelle und finanzielle Schwierigkeiten verwickelt ist und keinen Ausweg mehr sieht und deswegen den anderen ein Glas mit diesem Gift in die Hand drückt und quasi alle zum Anstoßen animieren möchte, in dem Wissen, dass eben alle, die dieses Getränk trinken, inklusive er selbst, sterben werden. Das ist eine unglaublich intensive Szene, die ja wirkt wie ausgedacht. Und ich kann dir jetzt sagen, man spekuliert, dass es bei Shireen Chong ganz ähnlich abgelaufen sein könnte. Denn der Punkt ist, dass alle fast gleichzeitig kollabiert sein müssen. Denn sonst hätte es ja noch jemand geschafft, aus der Suite rauszukommen und Hilfe für die anderen zu holen. Es könnte also so abgelaufen sein, dass sie direkt schon in dem Moment, als alle zusammen im Raum waren, allen Tee eingegossen hat, die Tassen erhoben hat und gesagt hat, komm, wir trinken jetzt alle auf einen vermeintlichen Frieden, wir stoßen alle zusammen an. Aber in Wahrheit war das natürlich das absolute Gegenteil von Frieden. Und das Ding ist eben, danach muss es sehr schnell bei allen gleichzeitig gegangen sein, dass niemand mehr weiter als ein paar Meter gekommen ist. Wir haben ja gerade schon gesagt, vielleicht wollten die einen zur Terrassentür raus, die anderen haben versucht, nach vorn rauszukommen. Und das ist auch so krass, dass eigentlich alle außer ihr das Wohnzimmer verlassen haben. Das ist auch ein bisschen sinnbildlich, weil man eben davon ausgehen kann, dass sie in diesem Wissen, was sie gleich erwartet, da einfach still sitzen geblieben ist, während eben die anderen versucht haben, noch irgendwo in irgendeine andere Richtung zu kommen. Im Falle von der White Lotus-Szene, über die ich gerade gesprochen habe, ist das Ganze nochmal gut ausgegangen. In diesem wahren Fall leider nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand die Vorstellung wirklich auch wieder total verrückt, dass diese Dreharbeiten mit dem Giftcocktail fast zeitgleich mit diesen Vorkommnissen in Thailand stattgefunden haben, in einem 5-Sterne-Luxushotel. Das ist doch absurd, oder?
Meinst du nicht, dass die das nach... Das kann nicht sein, die Dreharbeiten, das war ja im Juli.
Da waren die schon auch in den letzten Zügen der Dreharbeiten. Also es ist einfach ein unglaublicher Zufall.
Wow.
Aber auch weil man ja diese Szene so im Kopf hat und es war ja auch so intensiv, wie er immer weiter sich da reingesteigert hat und diese Nervosität. Und so haben dann eben später auch die Hotelmitarbeiter Shireen Chong beschrieben, dass sie wirklich total, sie war, man hat ihre Anspannung so sehr gespürt, dass sie vielleicht in einer ähnlichen Verfassung war, dass sie, und ohne das jetzt damit entschuldigen zu wollen.
Ich finde, ich habe gerade nochmal die Karte rausgesucht mit dem Lageplan, weil ich jetzt nochmal sehen wollte, wo sie lag. Mhm. Und sie lag ja wirklich in der Nähe des Esstisches halt, in der Ecke einfach. Also sie war ja, wahrscheinlich hat sie, entweder hat sie als Letzte oder sie hat als Erste getrunken, das weiß man nicht.
Ich glaube, man spekuliert, dass sie als Letztes getrunken hat, vielleicht kurz abgewartet hat, bis alle anderen trinken und dann ihren Schluck genommen hat.
Boah, stelle ich mir ganz, ganz grauenhaft vor, dieses Merken, irgendwas stimmt nicht mit mir und das aber nicht zuordnen können, dann ist bei den anderen merken und dann halt aufstehen und versuchen noch zu rennen und ey, ich meine, du schaffst es nicht mal mehr zur Tür. So krass stark muss es ja gewesen sein, dieses Gift und so schnell gewirkt haben, dass ich weiß nicht inwiefern, was da passiert, ob man dann einschläft oder erstickt. Mitochondrien, also Zellen ersticken, sagst du ja, ne? Also so.
Es ist sehr qualvoll, kann man auf jeden Fall sagen. Es ist ganz schlimm. Also man kriegt eben ganz krasse Krämpfe und unglaubliche Schmerzen und ach, also es ist wirklich auch auf so eine abartige Art und Weise. Also das ist alles andere als ein friedlicher Tod.
Voll.
Auch wenn es natürlich relativ schnell geht, wie du schon gesagt hast, aber.
Ja, aber. Krass, also der Make-up-Artist hat überhaupt keine tragende Rolle in dem Sinne gehabt, sondern eher eigentlich die unwichtigste oder nicht unwichtigste, aber du weißt, was ich meine, die am wenigsten damit zu tun hatte. Krass, ich habe mich einfach nur gewundert, ich wäre nie drauf gekommen, dass, also für 5000 Euro einfach einen Make-up-Artist mitzunehmen. Habe ich jetzt noch nicht gemacht.
Warum, ne? Ich verstehe, dass du das auch so strange findest, gerade für so eine Meetings. Also sie hatte da jetzt ja kein Shooting oder so. Und sie hat sich selbst eben an diesem letzten Tag von ihm schminken und zurecht machen lassen. Das ist halt auch so perfide.
Heftig.
Und wir können uns auch noch mal kurz Shireen Chong zum Schluss widmen. Wir haben ja gerade schon festgestellt, White Lotus ist Fiktion. Die Geschichte, die ich dir jetzt erzählt habe, traurigerweise nicht. Obwohl man sagen muss, dass, ja, wenn man anfängt, ein bisschen tiefer zu graben, was das Leben von Shireen Chong betrifft, dann stellt man schon schnell fest, dass vieles in ihrem Leben nichts mit Realität zu tun gehabt hat. Denn Shireen Chong hat sich jahrzehntelang überall als erfolgreiche Geschäftsfrau präsentiert und behauptet, die Ehefrau eines Milliardärs aus Dubai zu sein. Damit hat sie dann das Vertrauen bei potenziellen Investoren gewonnen, aber nichts von beidem hat gestimmt. Stattdessen wurde sie sogar schon 10 Jahre zuvor in San Francisco wegen Betrugs angezeigt. Und auch da hatte sie innerhalb der vietnamesischen Gemeinde versucht, sich Geld zu erschleichen mit einer ganz besonders ekelhaften Masche. Sie hat Menschen aus Vietnam mit falschen Versprechungen von einer beschleunigten amerikanischen Staatsbürgerschaft dazu gebracht, ihr Geld auszuhändigen. Da viele der Betroffenen illegal im Land waren, haben die sich natürlich nicht getraut, das Ganze zur Anzeige zu bringen. Weil sie hat einfach nur deren Geld genommen. Die hatten natürlich nicht dadurch eine schnellere Staatsbürgerschaft. Hat sich dann verpisst und alle haben gesagt, ach nee, wenn wir das jetzt machen, dann geraten wir ja selbst in den Fokus, weil wir hier was Illegales vorhatten. Und die eine Anzeige, die dann gegen sie erhoben wird, verläuft sich dann am Ende doch auch im Sand, weil doch niemand gegen sie aussagen will. Später wird auch bekannt, dass es viele Menschen wohl als sehr schwierig empfunden haben, mit ihr zusammenzuarbeiten. Der getötete Make-up-Artist hat seiner Familie sogar erzählt, dass er regelmäßig von ihrem Feng Shui-Meister in Hongkong auf seine Energie geprüft werden musste, bevor er mit ihr arbeiten durfte. Aber wir haben ja schon festgestellt, $5,000 pro Trip. Sie hat ihn so gut bezahlt wie niemand sonst, dass er diesen Job auf keinen Fall aufgeben wollte, weil er damit seine gesamte Familie in Vietnam ernährt hat. Und was auch noch über Shireen Chong rauskommt, ich hatte ja vorhin kurz angedeutet, dass Menschen in Betracht gezogen haben, das Ganze könnte ein sektenartiger Massensuizid gewesen sein, was die Angehörigen der Getöteten ja vehement bestreiten. Ein paar Internetdetektive haben sich aber darauf bezogen, dass Shireen Chong im Frühjahr 2018 ein Programm am Bible College of Wales absolviert hatte, wo sie sich mit Gebeten und spiritueller Entwicklung, aber auch so Sachen wie geistlicher Leiterschaft beschäftigt hat. Also mit dem Ziel, andere Menschen im Glauben zu begleiten, zu fördern und zu führen. Inwiefern sie vielleicht auch versucht hat, das innerhalb dieser Gruppe auszuleben oder auch ausgenutzt hat, um auf dieser Ebene, ich sage jetzt mal im Namen Gottes, alle nochmal zu einem Abschlussgespräch einzuladen, das kann man nicht mehr genau sagen, aber es gibt eben einige Spekulationen darüber. Fest steht, sie hat beschlossen, niemanden mehr lebend aus diesem Hotelzimmer rauskommen zu lassen, inklusive sich selbst. Und bis heute versteht eben niemand, warum. Und bis heute stehen die Angehörigen der 5 Getöteten immer noch unter Schock. Viele wollen weiterhin nicht wahrhaben, dass ihre Liebsten auf diese hinterhältige und grausame Art und Weise sterben mussten. Was wirklich auch besonders schmerzhaft ist, ist die Tatsache, dass alle 5, ich habe ja schon gesagt, die hatten ja schon ausgecheckt, ne? Und alle 5 haben ihre gepackten Reisekoffer bei Shireen in der Suite abgestellt, um direkt nach dem gemeinsamen Essen abzureisen. Die waren also eben wirklich schon mit einem halben Fuß raus aus diesem Hotel und hätten alle einfach nach diesem unangenehmen Gespräch am Vortag auf ihr Gefühl gehört und wären nicht so höflich und freundlich gewesen, einer Klärung nochmal eine Chance zu geben, dann hätten sie dieses Hotel wahrscheinlich lebend verlassen können.
Wie heftig. Also ist sie eigentlich eine einfach riesengroße Betrügerin, die halt einfach so viel Dreck am Stecken hat.
Ja.
Boah, schrecklich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Richtig schlimm. Hätte ich nicht gedacht.
Ich kann dir auch sagen, weil du hast ja vorhin gesagt, ey krass, dass ich davon noch nicht gehört habe. Und das ist nämlich auch ein Punkt, neben dem Schmerz der Angehörigen über ihren Verlust, ist es auch ein Schmerz darüber, dass ihre getöteten Liebsten kaum mehr thematisiert werden. Und jetzt kommt so ein bisschen diese Art von Verschwörungstheorie. Das hat schon auch was damit zu tun, dass man dieses Hotel, aber vor allem den Tourismus in Thailand nicht weiter gefährden möchte. Ich sag dir dazu gleich noch was. Ich würde aber vorher, und deswegen habe ich mir gedacht, damit diese Galerie auch, also der Bilder dann auch, die man dann später sieht, nicht mit diesem schrecklichen vergifteten Teebeutel endet, sondern mit wenigstens einem der Menschen, der diesen hinterhältigen Mordkomplott im Fünf-Sterne-Hotel leider nicht überlebt hat, darfst du das letzte Bild umdrehen und somit bekommt er hier heute doch nochmal eine tragende Rolle. Denn das ist die Gedenkfeier und man sieht auch nochmal ihn selbst, den Make-up-Artist Chang Ding-Fu, den 37-Jährigen, und dort sieht man auch, das ist der Tag, an dem dann auch seine Leiche überführt wurde nach Vietnam und sich alle Menschen aus dem Ort dort versammelt haben, um ihm nochmal zu gedenken.
Oh Mann, 87er Baujahr.
Ja.
Was für eine miese Art zu sterben, Lotti. Was für eine miese Art. Es gibt, glaube ich, keine geile Art zu sterben, außer irgendwie einschlafen. Aber so mit etwas, womit man so gar nichts zu tun hat, ne? Also,
ganz schön. Es ist auch wirklich sehr, sehr herzzerreißend. Die Familie musste sogar Spenden sammeln, um seine Leiche überhaupt nach Vietnam überführen lassen zu können. Und seine Mutter hat an diesem Tag auch ein ganz, ganz, ganz bewegendes Interview gegeben und hat darüber gesprochen, wie lieb und freundlich und sie hat gesagt, gehorsam ihr Sohn war. Und deswegen hat sie immer wieder gefragt, wer vergiftet so einen guten Menschen? Wer macht sowas?
Mein Gott, wie schrecklich.
Und ich glaube auch wirklich, bis heute, und es ist ja auch noch nicht lange her, hat sich an ihrer Verzweiflung nichts geändert. Und das Einzige, was sich ein Jahr nach dieser Tat wirklich erholt hat, würde ich jetzt mal so sagen, ist der Ruf des Hotels. Und das scheint für viele im Nachhinein auch das Wichtigste gewesen zu sein. Es ist wirklich ganz krass, das muss ich hier ganz zum Schluss noch mit dir teilen. Wenn man sich so manche Rezensionen oder Reddit-Einträge durchliest, dann ist das wirklich sehr bezeichnend und könnte auch fast schon wieder aus einem White Lotus-Drehbuch stammen. Ich lese dir mal einen Kommentar vor, der kurz nach dem Massenmord in diesem Hotel öffentlich gemacht wurde. Zitat: Das ist mein Lieblingshotel und ich übernachte immer hier. Es ist traurig, dass so etwas mit einem so fantastischen Ort passiert ist. Ich verstehe wirklich nicht, wie sie jetzt den Namen oder den Standort der Spa-Suite ändern können, da es sich ja um einzelne Villen handelt. Dieses Cottage könnte dauerhaft geschlossen werden. So schade. Naja, mal sehen.
Hat Rainer Raimuck mal ganz wild in die Tasten gehauen und sich gedacht, also seine Frechheit.
Unglaublich.
Ich werde hier auch weiter hierher kommen. Es ist mir wirklich egal, dass da 6 Menschen gestorben sind. Hallo?
Ja, was ist dem Hotel Schreckliches passiert? Wie konnte man diesem Haus so etwas antun?
Ja, das geht ja nicht. Ich würde da zum Beispiel einfach nicht mehr hinreisen. Das wäre mir schon einfach, obwohl das Hotel dann gar nichts mit zu tun hat, sondern das nur die Location war für so einen Mord. Wäre mir das so gruselig über diese Garden Suites da und so. Die werden ja auch vermietet wahrscheinlich ganz regulär wieder, oder?
Hast du mal geguckt? Ich habe versucht, im Internet mal zu gucken, ob ich jetzt nur so halt als Test so eine Garden Villa buchen könnte. Und es hat erstmal nicht geklappt. Also ich konnte sie nicht spezifisch buchen.
Okay.
Deswegen, ich kann dir gerade nicht genau sagen, Stand jetzt sind die vielleicht auch nicht freigegeben. Vielleicht ist das Zimmer auch nicht freigegeben. Vielleicht waren sie aber auch nur ausgebucht. Das konnte ich jetzt leider in der Zeit, in der ich Zeit hatte zu recherchieren, nicht herausfinden. Aber generell hat das Hotel natürlich noch normalen Betrieb. Und da habe ich dann eben auch noch dann so Kommentare gefunden, wie zum Beispiel ein Typ hat geschrieben: Weiß jemand, in welcher Suite das passiert ist? Ich bin nächste Woche in diesem Hotel und würde es hassen, in einem Mordzimmer zu übernachten.
Okay, sorry, Markus. Dass wir die Vibes gestört haben. Also, manche Leute, aber ich habe einen Knall nicht gehört. Gäste sind irre, Lotti, ich sag's dir. Sei bitte immer lieber Gast im Hotel, immer.
Ja, ich gebe mir Mühe. Ich fand, auch das hatte so krasse White Lotus Vibes, dann so einen Fick am Ende zu geben. Da ist sowas Schreckliches passiert, aber danach geht einfach alles weiter, als wenn nie was passiert ist und man macht sich nur Sorgen darüber, ob man hoffentlich ein gutes Zimmer bekommt und was jetzt hier irgendwie mit der Spa-Suite ist.
Genau. Was ist mit meiner Massage jetzt? Die hätte ich gebucht. Wow.
Das kann ich dir auch ganz zum Schluss noch sagen. Am Anfang war das natürlich wirklich ein Super-GAU für das Image des Grand Hyatt in Bangkok.
Ja.
Klar, 6 Menschen, die alle in einem Hotelzimmer sterben, das hat weltweit die schlimmsten Schlagzeilen hervorgebracht, die sich ein Hotel vorstellen kann. Die Buchungszahlen sind auch spürbar zurückgegangen. Sogar in ganz Thailand hatte das Auswirkungen auf den Tourismus. Der Premierminister höchstpersönlich und das thailändische Fremdenverkehrsamt haben sich daraufhin eingeschaltet und Sicherheitspartnerschaften angekündigt, weitere Untersuchungen versprochen und das alles, um Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Und das kann man sagen, das hat geklappt. Und auch dank der neuen White Lotus Staffel ist Thailand 2025 als Reiseziel so beliebt wie nie. Was aber natürlich leider kein Happy End in Bezug auf unsere Geschichte hier darstellt. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, dass diese Geschichte auch nochmal zeigt, auf eine sehr, sehr grauenhafte Art, dass die Realität manchmal noch düsterer ist als eine Fernsehserie.
Total.
Und deswegen wäre zum Schluss nur noch die Frage, wie geht's dir als Mensch, aber auch als Hotelfachfrau nach dieser Geschichte, Thülin? Was hast du für Gefühle?
Also ich bin einfach froh, dass ich sowas niemals erleben musste im Hotel. Es ist halt wirklich auch symbolisch hinter verschlossenen Türen, ne? Das sind kleine Mini-Mini-Wohnungen, Mini-Mini-Leben, die in so einem Hotel sind. Und natürlich kann da alles passieren. Und Menschen outsourcen halt oft solche Sachen. Wenn sie schlimme Sachen machen wollen, wollen sie das vielleicht gar nicht in ihren privaten vier Wänden machen, weil sie das so clean lassen wollen. Und dann ist das, ich finde es grauenvoll. Also als Hotel, Ex-Hotel-Fachfrau natürlich, das arme Personal, was wahrscheinlich komplett irgendwie traumatisiert sein muss, weil man natürlich auch, bis die Ermittlungen zu Ende sind und bis da was rauskommt, ja auch erstmal unter Verdacht steht, automatisch, habe ich ja sogar gemacht. Ja. Ich habe also direkt gedacht, scheiße, das war das Personal. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Aber du denkst halt, okay, 6 Freunde, warum sollte einer von denen so, ne? Also wie nah auch so Luxus und geiles Leben nah am Abgrund stehen können. Du hast diesen richtig krassen Plot ausgesagt, muss ich echt sagen. Also wirklich krasse Story. Besser hätte es mich nicht treffen können. Ich hatte so Angst, dass es um Höhe oder so geht. Dass ich so eine krasse Höhenangst habe.
Ich bin ganz froh, so schwer und schmerzhaft und eben auch schrecklich die Geschichte war. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir zwischendurch immer ein kleines bisschen in unserem White Lotus-Universum sein konnten und uns so ein bisschen auch in die Fiktion wieder reingerettet haben. Aber natürlich ist es trotzdem, wie gesagt, auch eine unglaublich tragische Geschichte und
voll. Es
ist einfach nur schrecklich, was diesen unschuldigen 5 Menschen passiert ist. Ja. Und ich hoffe dann doch, dass die meisten solche schrecklichen Taten, was heißt die meisten? Ich hoffe, dass nur noch solche Taten bei White Lotus passieren und nicht in echt. Das wäre das Allerbeste, aber ich bin natürlich trotzdem ganz froh, dass ich heute mit dir über diese Geschichte sprechen konnte. Es wäre ganz zum Schluss noch die Frage, gibt es noch irgendwas, was du mit den Menschen hier teilen möchtest? Irgendwas, auf das wir aufmerksam machen wollen und müssen? Kann man dich irgendwo sehen? Kann man irgendwas kaufen, bestellen? Willst du jemanden grüßen? Die ehemaligen Menschen aus dem Hotel? Oder was? Hast du noch was zu sagen?
Ich finde tatsächlich gerade, also Tour ist durch. Ich schreibe jetzt mein 2. Buch. Da können die Leute sich einfach ein bisschen freuen. Ich grüße meine Mutter. Die ist, Anne, ich bin im Radio. Hey, wie soll ich ihr Podcast erklären? Weißt du? Versteht das immer nicht. Ich grüße alle Hotelmenschen, die wirklich einen heftigen Job haben.
Ja.
Wirklich heftig. Und ich hoffe, dass sie besser bezahlt werden eines Tages. Ansonsten sollen
und
sie
besser
sich
behandelt werden, auch von den auch Menschen, die da
genau
wohnen.
Genau. Also ihr seid dann zu Gast in einem Hotel, nicht vergessen. Also ihr wohnt da nicht und das Personal gehört auch nicht euch. Also das immer ein Herz fürs Personal haben, von der Reinigungskraft über Pförtner, Housekeeping, Rezeption und so weiter. Ist wirklich ein heftiger Job, muss ich echt nochmal sagen. Also einmal großes Shoutout an die Hotelleriebranche.
Gerade jetzt auch, wo wahrscheinlich viele Menschen im Urlaub sind oder in Urlaub fahren oder fliegen oder so, finde ich das echt auch nochmal einen wichtigen Punkt. Ich bin auch heute dank dir nochmal mehr mir darüber bewusst geworden, was da eigentlich auch noch hinter diesem Job für eine krasse zweite Ebene steckt, auf diesem, was diese menschlichen Abgründe betrifft und so. Das war mir eben vorher auch gar nicht so bewusst.
Deswegen. Du hast so einen scheiß Tag oder dir geht's irgendwie schlecht, körperlich, mental, whatever. Und dann gehst du zur Arbeit und musst einfach die ganze Zeit grinsen und sagen, sehr gerne. Natürlich, sehr gerne. Ist schon heftig. Heftiger Job, muss ich echt sagen. Deswegen habe ich damit auch aufgehört.
Ist vielleicht am Ende auch besser, weil sonst hätten wir dich ja nicht alle jetzt so kennenlernen können auf die Art im Internet und auf den Bühnen und in den Büchern und in den Radiosendungen drin und allem anderen.
Ja.
Wollen wir zum Schluss einfach mal, während wir uns verabschieden, nochmal unser Lieblingsintro von unserer Lieblingsserie hören?
Ja, bitte.
Dann können wir auch ein bisschen die schlechte Energie loswerden und lassen damit quasi alles gehen.
Ja.
Ich bedanke mich von Herzen, dass du heute da warst und irgendwann darfst du unbedingt und musst du unbedingt nochmal wiederkommen.
Unbedingt nochmal. 1000 Dank. Es hat so Spaß gemacht. Also ich hab's richtig genossen, mir eine True Crime Folge einfach von dir reinzuziehen und ich durfte mitreden. Bitte, wie geil. Leute, das kommt hierher in den Podcast, wenn ihr dürft.
Ich wünsche dir alles Gute. Pass auf dich auf und bis ganz, ganz bald.
Bis bald, Lotti. Danke. Tschüss.
Tschüss. Tschüss, Celine. Ciao.
Plothouse ist ein Studio Bummens Original. Skript und Recherche: Lotti. Produktion und Redaktion: Laura Pohl. Executive Producer: Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Sounddesign: Chris Kahles. Social Media: Jessica Linder. Vermarktung: Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden ersten, zweiten und dritten Donnerstag im Monat, überall, wo es Podcasts gibt.